Hier geht's lang, da ist nicht der Tempeleingang.
Was willst du denn? Kekse?
Aung San Suu Kyi.
Steht doch alles im Internet.
Wieso dauert dieser Flug nur 6 Stunden und nicht 10?
Joa, ne?
Herzlich willkommen zum Florian Primel Podcast. Ich rede heute mit Andy und Birte, denn die erzählen mir von den Annehmlichkeiten in der ersten Klasse im Flugzeug.
Ja, genau.
Denn ihr beide seid gerade in Thailand gewesen für eine längere Zeit und seid gerade seit 2 Wochen wieder zurück. Und da wollen wir ein bisschen drüber sprechen.
Ja.
Ja.
Gerne.
Ihr seid jetzt noch nicht so lange wieder da. Was war denn das Erste, was ihr gedacht habt, als ihr wieder in Deutschland gewesen seid?
Oh, schnelle Computer, irgendwie Riesenmonitore und Internet, das schnell ist und gute Infrastruktur, nicht so warm, besonders das, nicht so warm.
Wahrscheinlich eher schrecklich kalt, oder?
Nee, nö, echt perfekt. Angenehm.
Ja, eigentlich. Und
erfrischend und gute, saubere Luft.
Und Zivilisation. Okay. Irgendwie auch.
Ist das doch so ein krasser Unterschied?
Ja, total.
Ich habe jetzt bei Thailand nicht so ein dritte Weltland oder ein Entwicklungsland im Kopf, sondern eher schon irgendwie ein etwas erschlosseneres, entwickelteres Land.
Ja, ist es auch irgendwie.
Aber auch nicht so richtig.
Auch nicht so richtig. Vielleicht
sind die Kontraste größer, ne?
Ja, es ist irgendwie, die Leute, witzigerweise, haben ja sowieso immer alle das beste Smartphone erstmal, das wäre jetzt mal beeindruckend. Und die Technik ist ja halt schon irgendwie angekommen, so irgendwie, es gibt da eigentlich alles so Fernseher und naja, man kann da so ziemlich alles machen, aber man merkt trotzdem schon, es ist nicht so die Zivilisation wie jetzt hier halt. Also es ist unglaublich schmutzig eigentlich, so in den Städten zumindest.
Ja.
Und stinkig und laut und irgendwie unglaublich improvisiert einfach alles. Also besonders so Bangkok kam einem so ultra improvisiert vor, einfach von wegen so, oh, wir müssen mal die Stadt vergrößern, dann bauen wir jetzt mal hier irgendwie eine Straße hin, die so nicht ganz passt, aber machen wir mal und da teilen wir jetzt mal ein bisschen, aber stellen bloß kein Schild hin, dass da geteert wurde oder so, dass alle durchlaufen oder siehst du überall die Füße.
Ja, das ist mir einmal
passiert. Ja, das ist auch witzig.
Also ich habe Spuren in Nordthailand hinterlassen, sichtbare.
Ja.
Sehr schön. So. Aber bevor wir weiter Land und Leute beschimpfen, kommen wir doch erstmal zu euch. Wie seid ihr dazu gekommen, insgesamt 6 Wochen, wenn mich nicht alles täuscht, nach Thailand zu gehen und da zu backpacken?
Ja, hat sich irgendwie angeboten.
Hab gedacht, das ist langweilig, fliegst mal nach Thailand, ne?
Ja, genau.
Nee, ich glaube, das kam ein bisschen dadurch, dass ich schon recht viel unterwegs war mit meiner Familie und du hast es ja auch immer so ein bisschen mitgekriegt, wie wir von unseren Reisen schwärmen. Und jedes Mal, wenn wir dann bei mir zu Hause sind, dann kommen irgendwelche alten Geschichten auf. Und ich glaube, du hattest einfach Lust, auch mal ein Land zu bereisen, was so vollkommen anders ist als Deutschland. Und Thailand war, glaube ich, so das, wo die Überwindung für dich am geringsten war, weil da ja viele Touristen sind. Wir wissen, dass es gut erschlossen, nicht
da
so kompliziert.
Da geht man nicht so leicht verloren wie...
Genau, genau.
Außerdem haben die schöne Strände.
Ja, was dir besonders wichtig war.
Ja,
und ich habe gedacht, also ich habe damit gerechnet, dass Thailand auch deshalb eben sehr überlaufen ist, weil so viele Touristen da sind und wollte gern noch ein bisschen was Exotisches dabei haben und deshalb sind wir dann auch noch nach Myanmar gereist.
Okay. Seid also einmal da komplett rum. Aber habt das auch nicht irgendwie von vorne bis hinten durchgeplant, sondern seid in Bangkok gelandet und habt dann geschaut, wie es weitergeht.
Genau.
Genau. Zumindest in Bangkok hatten wir die erste Unterkunft, um erstmal irgendwie anzukommen. Mhm. Und dann ging es eigentlich nur noch mit dem Plan irgendwie weiter. Dann Segen und Flug zur selben Zeit, weil man ja natürlich dann im Urlaub dann leider die Zeit, die man auch in der Sonne verbringen könnte, dann irgendwie mit dem Plan ein bisschen die Zeit damit verbringen musste. Und aber da haben wir uns halt von Unterkunft zu Unterkunft quasi gebucht und dann geguckt, ja, wie kommt man von A nach B? A, mit dem Bus oder mit dem Zug oder mit dem Flugzeug.
Was wird B überhaupt sein?
Ja, genau, richtig. Ja, und dann haben wir halt alles so ein bisschen, alles, sag ich mal, spontan gemacht, so wie wir gerade Lust hatten, auch die Tagesplanung eigentlich immer. Ja.
zu Anfang fand ich das echt anstrengend. Also wenn man sich so null vorbereitet hat. Ich hatte ja kurz vorher erst die Bachelorarbeit abgegeben und du hattest ja gearbeitet. Und die einzige Vorbereitung, die wir hatten, war eigentlich, dass wir zwei Reiseführer gekauft hatten.
Nee, meint erst, wir brauchen keinen Reiseführer für Thailand. Steht doch alles im Internet.
Stimmt, insofern waren wir schon ganz gut vorbereitet, dass wir sie dann doch hatten.
Das hat dann schon ordentlich geholfen. Also auch allein wegen den ganzen Preisen, weil, jetzt will man ja nicht so viel über die Thailänder, aber Thai meine ich, abstinkern, aber die zocken ja einen schon irgendwie ab, wenn man da keinen Plan hat. Irgendwie.
Ihr sah vielleicht zu offensichtlich nach Touris aus.
Ja, ich denke schon, ja, und auch ein bisschen naiv oder so.
Kann ich glaube gerade, die sehen einem das auch an, wenn man erst ein paar Tage da ist oder so.
An der Hellnote.
Wenn man noch nicht so weit weg ist von Bangkok, dann irgendwie haben die ein Gespür dafür, so wer naiv daherkommt und noch nicht so lange im Land ist, wen sie ausnehmen können.
Ja. Aber man macht sich auch schon bemerkbar in so kleinen Sachen irgendwie, wenn du dich ins Taxi setzt und der Blöde, sag ich mal, der fragt dann halt, wie teuer ist denn die Fahrt von A nach B oder so.
Nein, der Blöde fragt gar nicht und setzt sich rein und fährt los und hat dann hinterher nach der Fahrt den
Ärger. Nee, eigentlich nicht, nein. Eigentlich machen die dann immer das Taximeter an.
Nee, nicht unbedingt.
Ja gut, da musst du drauf achten, dass das Taximeter angemacht wird. Ja gut, das muss man schon wissen, aber halt wer sich offenbart, der fragt dann halt nach und dann sind die Preise halt auch immer höher als vorher irgendwie. Also... Kann dann mal irgendwie das Dreifache auch mal, hatten wir am einmal gehabt, kosten.
Wir haben es hier in Deutschland Spätsommer, Herbst gerade. Wie ist das Klima zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt sprechen oder wo ihr da wart in Thailand?
Also aus meiner Sicht?
Aus deiner Sicht einfach nur grauenvoll?
Unerträglich. Also ja, doch schon
eigentlich. Gehen eure Meinungen da auseinander?
Ja, ich glaube, Biertel kam damit irgendwie klar. Also, aber
ja, also ist schon anstrengend, aber ich konnte mich recht schnell dran gewöhnen, glaube ich. Also eben, die Luftfeuchtigkeit ist sehr, sehr hoch und immer mindestens 30 Grad, ne? So tagsüber. Ja, okay. Das schlaucht dann schon ganz schön.
Die Luftfeuchte ist das Schlimmste irgendwie. Und je weiter man südlich geht, desto schlimmer wird es halt. Wir waren dann noch irgendwann, sag ich mal, noch tropischer. Und man war so feucht, dass die Klamotten einfach nicht mehr getrocknet sind. Das war schon irgendwie echt ziemlich blöd. Also, ja. Dann konnte man nur darauf hoffen, dass man irgendwann mal in einen Raum mit Klimaanlage kommt, weil sonst... Keine Chance, nee. Und das gegen Anschwitzen war halt deswegen ziemlich, ziemlich hardcore. Also, den ersten Schlag hatten wir in Dubai, wo wir da ausgestiegen sind. Da hatte ich dann den...
Dubai war auf dem Weg...
Nach Bangkok, genau, und... das würde ich so vergleichen, wie wenn man so im so einen Backofen quasi schon 20 Minuten anhatte und dann seine Pizza rausholen will und er diesen warmen Schlag ins Gesicht kriegt. Irgendwie so hat sich das dann angefühlt. Und das war, also mir fiel es auch wirklich schwer, dann überhaupt noch zu denken, irgendwie bei der Hitze. Und das war mir dann teilweise zu viel, auch irgendwie, wenn dann noch irgendwie zig Leute dann teilweise was von dir wollen oder so, wenn die ja irgendwas verkaufen wollen, dann.
Stimmt, das ist noch so ein zusätzlicher Stressfaktor. Ich glaube, dann reagiert man leichter noch aggressiv, ne? Wenn es dann auch noch so warm ist.
Okay, ihr seid dann also irgendwann im Backofen Bangkok gelandet, hattet da eine Unterkunft, habt euch dann wahrscheinlich so ein bisschen die Stadt angeschaut.
Genau.
Und euch dann überlegt, wie es weitergeht. Und wie habt ihr dann entschieden, wie es weitergeht? In den Reiseführer geschaut und... Beschlossen nach Norden, oder?
Nee, wir sind dann erst im Süden auf die Insel Koh Tao, die berühmt ist für die tollen Tauch- und Schnorchelgebiete.
Okay.
Und da haben wir gedacht, das ist genau das Richtige für uns und haben dann einen Nachtzug gebucht und sind von Bangkok erst eine Strecke mit dem Zug gefahren über Nacht. Ja, und dann ist eigentlich auch schon das erste Übel passiert. wir sollten eigentlich nachts um 3 ankommen an dem Bahnhof, sollten dann mit dem Bus weiterfahren zum Pier und von da mit der Fähre zu dieser Insel. Und uns wurde vorher versichert, dass wir um 3 Uhr geweckt werden würden, sobald wir an diesem Bahnhof eintreffen. Ja, das hat irgendwie nicht ganz so funktioniert. Ja, das war ein bisschen ärgerlich. Und dann mussten wir noch irgendwie 200 Kilometer weiter Richtung Süden fahren.
Mit bis einem Zug, zu dem der nächsten unglaublich Bahnhof. Langsam war. Also das kann man also nicht mit deutschen Bahn vergleichen.
Ja. Dann waren wir nochmal 3 Stunden zusätzlich unterwegs und mussten dann, dann wurden sämtliche Telefonate geführt von dem Steward in dem Zug, um für uns zu organisieren, dass wir dann von Suratani, von dem nächsten Ort, von da dann irgendwie eine Fähre nehmen können auf die Insel, weil sonst hätten wir irgendwie noch zurückfahren müssen und wir wären erst am nächsten Tag angekommen. Der hätte das auch alles ganz toll für uns organisiert, meinte auch, wir müssten nichts weiter dafür bezahlen, abgesehen von 100 Baht pro Person, sprich 2,50 Euro, ne? Für die Fahrt von dem Bahnhof zu dem Pier, wo dann das Boot ablegen sollte. Wir haben uns also gefreut, stiegen aus dem Zug, besänftigt nach dem ersten Ärger, dass wir nicht geweckt wurden. Und dann stand da eine Frau und erwartete uns und meinte, ja, das macht dann 500 Baht pro Person, sprich das Fünffache.
12,50 Euro.
Ja, ja, genau. Da waren wir schon ganz schön verärgert.
Ja, das war, und die, ja, das war irgendwie so eine Geschäftsfrau, die hatte schon diesen Blick in den Augen und hat uns irgendwie keine Wahl gelassen, weil sie uns sonst nicht zum Pier oder nicht die Tickets bekommen hätten. Und naja, es war irgendwie echt anstrengend, auch weil der Nachtzug, also es war so, also wir haben ja eine ohne Klimaanlage genommen. Ich glaube, das war schon mal irgendwie ein bisschen der erste Fehler in der ganzen Sache für mich. Für dich ja mal wieder nicht. Aber irgendwie, das war, kann man sich so vorstellen, wie wenn man so ein kleines Zelt übernachtet, irgendwie beim Campen und dann die Sonne raufknallt, irgendwie so. Ungefähr diese Hitze war das da drin. Und nur so ein kleiner Föhn, der halt irgendwie alle 10 Sekunden einmal kurz auf eingerichtet war, weil der immer so rotiert ist. Und und der Zug hat halt irgendwie, ist irgendwie in 10 Minuten gefahren, hat eine halbe Stunde wieder gehalten und so. Also Fahrtwinds gab es irgendwie auch nicht, aber naja, egal, war trotzdem irgendwie witzig, in so einem Zug zu schlafen und so. Und man, die Landschaft war echt cool auf der Fahrt. Ja, und dann, ja, wie gesagt.
Wie ist Thailand landschaftlich? Ist das auch von bis, wie man sich das jetzt irgendwie klassischerweise so vorstellt, in einem exotischen Land, oder ist das grundsätzlich platt?
Nee, ist schon unterschiedlich. Also im Norden ist es eher bergig und da gibt es viele Dschungelgebiete. Und Richtung Süden gibt es dann die tollen Strände, sowohl an der Ostküste als auch an der Westküste. Auch teilweise Dschungelgebiete, ne? Einige Nationalparks, aber ansonsten eher flach im Vergleich zum Norden, würde ich sagen. Und im Süden gibt es ja diese Karstlandschaften. Wie sind die nochmal entstanden? Durch irgendwelche
Plattenverschiebung und Korallen?
Ja, Korallen, die von irgendwelchen Sedimenten überlagert wurden, damals als da noch Ozean war. Und dann haben sich wohl indische und asiatische
anspruchsvoll hier. Okay.
Die haben sich also ineinander verschoben und dadurch sind diese Karstfelsen entstanden.
Wir werden da bestimmt das ein oder andere Bild noch verlinken, aber wir sind ja grundsätzlich ein Audiomedium. Erklärt uns doch mal, wie man sich das vorzustellen hat. Die gemeine Karstlandschaft.
James Bond war das mal in einem Film, ne? Also irgendwie ganz, ganz berühmt irgendwie. Da gab es diesen James Bond Cliff. Da ist irgendwie mit so einem Speedboot da lang gefahren. Ich weiß gar nicht, welcher James Bond das war irgendwie. Ne?
Ich habe den nicht gesehen, ich weiß es nicht.
Ehrlich gesagt auch nicht, aber. Aber so die Karstlandschaft, wie kann man es beschreiben? Das sind halt irgendwie total hohe Berge irgendwie. Oder?
Ja, und recht steil.
Recht also sehr steil, ja.
Nicht so Hügel, sondern eher ein bisschen schroff und steil. Ja,
kann da quasi mit einem Sprung kann man komplett runterhüpfen. Halt, ne? Also quasi fast eigentlich senkrecht, ne?
Genau.
Bis runter, ja.
Ja, sehr steil, aber meist grün bewachsen, ja. Komplett.
Okay. Das sieht sehr idyllisch aus irgendwie. Also.
Und einmal haben wir so ein Ding auch bestiegen, weil dann oben so ein Tempel draufgebaut wurde. Wie lange haben wir da gebraucht? 3/4 Stunde, bis wir oben waren?
Treppen hoch, ja.
Ja, aber so steile Treppen dementsprechend, weil diese Karstfelsen auch so steil sind.
Die Hälfte hat auch irgendwie abgebrochen, die da hochgelaufen sind und meinen dann so, oh mein Gott.
Seid in einer Menschentraube nach oben gestartet und dann mit wenigen oben angekommen.
Ja, die mit dem hier da hochgegangen sind, das ging eigentlich, ne? Die sind durch alle nach oben gegangen, ne?
Ja, die haben sich kurzzeitig von den Affen auf dem Weg ablenken lassen, deshalb konnten wir die überholen. Sie kamen dann hinterher auch an.
Ja, Aber war schon hardcore irgendwie. Also nachher meine Beine voll gezittert irgendwie. Das war witzig.
Da gibt es auch schöne Fotos von, wie wir dann oben stehen. Oh, nee. Hochroter Kopf. Also die solltest du nicht verlinken.
Das schrecklichste Bild ever. Also klitschnass und so. Aber naja. Ja, also ja, die Klifflandschaft halt. Die sind auch manchmal in im Wasser drin. Und ja, sieht halt sehr idyllisch aus, ne? Irgendwie.
Ich habe gerade schon rausgehört, man scheint grundsätzlich hilfsbereit gewesen zu sein euch gegenüber. So der Steward im Zug, der sich da rührend um euch gekümmert hat. Wie sind denn die Thai sonst so? Konntet ihr da irgendwie so einen Eindruck gewinnen von Land und Leuten?
Ja, es ist das Ding, wo man ist. Ich denke, wenn man in touristischen Gegenden ist, ist es schon ein bisschen anders irgendwie. Mhm. Also ich will jetzt nicht immer so negativ reden, das kommt ja später, kommt ja noch Myanmar und das hat uns halt, sag ich mal so, relativ dazu gesehen, unglaublich gut gefallen. Aber das Ding ist halt, wenn man irgendwie in touristischen Gebieten ist, dann...
Ist man halt in touristischen Gebieten.
Ist man halt in touristischen Gebieten und ich glaube, die Moral geht manchmal ein bisschen dabei. Flöten kann sein. Also das Ding ist ja auch, die sprechen echt die meisten sehr schlecht Englisch. Irgendwie, ich glaube, dadurch ist dann auch so ein Problem, dass man überhaupt richtig kommuniziert und manche sehen einen halt irgendwie so als, Geldmittel oder Geldbeutel, sag ich mal, wo man sich irgendwie bedienen muss und so.
Ja, wahrscheinlich haben sie ja auch recht, der reiche weiße Mann kommt.
Ja, ja, es ist halt so, wenn er irgendwie...
Also verstehen konnten wir
es auch. Ja, ja, wenn da irgendjemand in die Cocktailbar geht und sich da irgendwie in einem Abend da den Monatslohn da wegtrinkt, dann kann ich es verstehen irgendwie, ne? Dass er, aber wir haben auch sehr, sehr nette Thais überall kennengelernt. Also, und mit ein paar konnten wir uns auch gut unterhalten, die dann auch Englisch konnten, einigermaßen. Und dann macht es auch Spaß, aber so generell hatten wir sehr oft das Problem, da kommunizieren war halt echt schwer, also selbst das Essen irgendwie, also ich kann mich noch einmal erinnern, da wollte ich einfach nur irgendwas essen eigentlich, aber es ging einfach nicht, ich konnte nicht sagen, was ich will und am Ende habe ich irgendwie einen Haufen Reis bekommen und dann irgendwie noch so ein bisschen Fleisch und so. Das aber erst ohne Soße und dann habe ich dann noch irgendwie Sojasoße dazu bekommen. Irgendwie,
das war aber auch ein Wunder, dass du den Reis überhaupt bekommen hast, weil erst hast du den immer vehement abgelehnt, weil du das nicht
Lies, verstanden hast. Lies. Ja, genau. Ich dachte, das sind Läuse. Was? Genau. Ich wollte ja nichts, irgendwie keine Insekten essen oder so. Aber.
Ja, die essen die da nämlich auch.
Mhm. Ja. Und in den weniger touristisch erschlossenen Gebieten, konntet ihr da irgendwie mit den Leuten ein bisschen zusammenkommen?
Ja, das war super. Also dann Norden Thailands war schon anders. Es war, es sind auch die Leute, die da hinreisen, anders. Also im Süden ist halt echt geil, so das am Strand liegen und so. Das war ja auch so mein Plan eigentlich. Erst so ein bisschen relaxen.
Für dich war so das in deinem Kopf Backpacking mehr so Alibi und dann aber doch pauschalmäßig am Strand liegen.
Ja, erstmal wollte ich mich am Strand hinlegen. Das war irgendwie so mein Plan.
Das habe ich dir erfolgreich abgewöhnen können.
Ja, stimmt. Aber also in den Norden, da waren dann halt Thailands, war es auch schon anders irgendwie. Die waren schon, allein schon die Taxifahrer und Tuk-Tuk-Fahrer merkt man dann schon. Wenn du Nein sagst, dann akzeptieren die das und du kannst auch so, sie sind nett zu dir, du bist nett zu denen und so, ist echt super irgendwie und
die Leute haben auch richtig nett gelächelt, selbst wenn wir abgelehnt haben, das war in Thailand auch anders, die waren mehr so aggressiv geguckt, sind einem dann körperlich etwas näher gekommen teilweise und wollten unbedingt, dass man mit diesem Tuk-Tuk fährt.
Dann müsst ihr auch schon nach Myanmar springen, aber das war so kulturell gesehen und von den Menschen her echt unser Highlight, das war richtig, richtig gut. Also da haben wir echt jeden Tag, glaube ich, mit irgendwelche Leute kennengelernt, mit denen geschnackt und das war auch eigentlich das Ding, dass erstmal war es irgendwie weniger touristisch, das Land ist noch nicht so erschlossen, da sind noch nicht so viele Touristen gewesen. Die ganzen Hotels machen da gerade auf, wir waren auch irgendwie eigentlich fast nur in Hotels, die irgendwie 4 Monate alt sind oder so. Und weil das mal eine britische Kolonie war, konnten halt echt viele Leute, ich denke mal, die da konnten echt gut Englisch, also wirklich sehr gut, teilweise sogar irgendwie besser als ich zumindest irgendwie sprechen. Das war echt nicht schlecht irgendwie. Und
das Aber ihr wart auch da im Wesentlichen in Hotels oder seid ihr auch bei irgendwelchen Leuten untergekommen?
Ein einziges Mal, ja. Da sind wir auf eine Wanderung gegangen, irgendwie über 2 Tage haben wir irgendwie 50 Kilometer oder so gemacht und waren dann noch in diesen naja, was heißt Urvölkern, also, oder so ältere Völker, die sich, sage ich mal, so von der anderen Gesellschaft so ein bisschen abgekoppelt haben.
Okay. Also die dann noch ein recht traditionelles Leben führen in den Schanbergen, also so im Osten von Myanmar.
Aber das war echt geil, weil das halt irgendwie so total echt war. Also es war nicht gestellt oder so, sondern du hast die Leute da echt noch mit den Ochsen da den Acker pflügen gesehen und die Frauen weben da teilweise und werden über Früchte getrocknet und so.
Und das ist Wahnsinn, was sie da alles anbauen.
Also ja, und besonders Chili, also das hätte dich echt gefreut.
Ja, also wäre deren Hauptnahrungsmittel Chili, ja. Neben Reis vielleicht ja. Noch, aber ansonsten.
Also ganze Chili-Felder, wir haben uns echt gefragt, irgendwie essen die das so pur irgendwie mit ein bisschen Fleisch oder so? Aber
wahrscheinlich deren Hauptexport.
Ja. Ja, ich denke auch. Mhm. Na, Myanmar ist ja auch für Reis halt Hauptexporteur irgendwie, aber genau, und da haben wir die Wanderung gemacht, haben dann eine Nacht dann bei einer Frau halt geschlafen und in dem Haus. Und das war auch echt cool. Es gab halt echt keinen Strom eigentlich. Mhm. Sie hatte so ein Solarpanel irgendwie. Es war halt voll fortschrittlich, denke ich mal. Es hatten, glaube ich, die anderen nicht. Und das hat halt noch so irgendwie für eine halbe Stunde oder so abends nochmal Licht gemacht oder noch länger, keine Ahnung. Und das war schon echt irgendwie cool, weil abends sitzen die dann alle gesellig zusammen, denkt man, und die, man hört aus der einen Ecke Gesang, aus der anderen Ecke Gesang. Aber es war halt so, nicht so ein Lagerfeuergesang, wie wir es hier aus Deutschland kennen, sondern irgendwie wie so ein Gebet oder sowas. So total wicked irgendwie. Es war irgendwie eine komische, oder eigentlich eine echt interessante.
Wie so eine spirituelle Atmosphäre,
die ja, richtig. Rüberkam, was so rhythmischer Gesang aus der und der Ecke war. Ja. Und die haben auch dasselbe gesungen, irgendwie so ein bisschen. Aber es war irgendwie so, und dann abends laufen noch die ganzen Ochsen dann wieder nach Hause und so, das war echt spannend, ja.
Was hat man, wenn man in Myanmar lebt, für eine Religion? Jetzt, wo du gerade sagst, jetzt hier spirituelle Atmosphäre und so.
Buddhisten sind okay. Die meisten, also ja. Über 90%.
5% glaube ich Christen, ne?
Mhm. Und ein paar Muslime auch.
Ja. Mhm. Und die Christen und die Buddhisten, die sollen, haben wir gehört von Einheimischen, kommen voll gut klar miteinander und die, die Muslime und die Buddhisten haben da irgendwie einen Konflikt und deswegen ist auch, glaube ich, so, wir waren in einer Stadt, die war vor 3 Monaten dann sogar noch geschlossen irgendwie, weil die da so ein Konfliktgebiet hatten oder so. Also, tja, aber die, ja, sonst die Christen und Buddhisten, die scheinen gut miteinander zu leben und wir waren auch einmal in so einer Minikirche drin, in einem Waisenheim da irgendwie. Da haben wir halt noch irgendwie, wir hatten Hefte gekauft und Stifte, die wir eigentlich auf der Wanderung irgendwie verteilen wollten. Aber dann haben wir eingebläut bekommen, nee, das ist eine schlechte Idee, weil das dadurch touristisch wird, weil die Kinder danach dann betteln irgendwie, von wegen hier Stifte und Hefte würde. Mhm. Und dann haben wir die dann halt da irgendwie abgeliefert und dann waren wir bei so einem Waisenheim und dann waren wir da halt noch in der Kirche drin. Und ja, es ist halt irgendwie auch witzig, das mal irgendwie so in Asien zu sehen, so. Naja, aber sonst halt meistens Buddhismus und dann Buddha in jeder Facette. Und besonders ja, Buddha
und so
mit.
So viele Pagoden.
Ja, also, unglaublich viele Pagoden. Das ist echt heftig. Also, das kann man irgendwie fast wie Bäume irgendwie schießen. Das
ja, wirklich. Wir haben auch so eine Bootstour gemacht. Ja. Den ganzen Tag lang waren wir 11 Stunden unterwegs und am Ufer eine Pagode nach der nächsten.
Ja, egal, wo man hinguckt.
Glitzerte es in Gold. Also.
Das war ja auch Gold. Das ist echt heftig irgendwie. Also. Die haben ja irgendwie auch so, die haben ja immer gesehen, wie die da Gold herstellen, also diese Goldplättchen.
Okay.
Und das war mega abgefahren. Also da ist irgendwie die schlagen da immer mit einem Hammer drauf, in die Breite, also auch per Hand halt, ne, nicht mit so einer Maschine. Und da steht da so ein armer Burmese und klopft die ganze Zeit mit einem Hammer auf so ein Plättchen da rum, ne, und dann.
Und das 5 Stunden lang am
Tag. Und dann vierteln die das und dann klopfen die nochmal auf diese Vierteldinger rum. Und den ganzen Tag irgendwie, oder? Das habe ich auch fotografiert und das ist, glaube ich, so mein Motivationsbild ab jetzt irgendwie, warum ich mich freuen kann, in Deutschland zu leben. Und
weil du nicht 10 Stunden am Tag goldene Plättchen
haben musst. Plättchen zu plätten. Weil die waren dann auch halt extrem dünn und die werden da irgendwie für 2-3 Euro oder so verkauft. So. Oh,
das weiß ich gar nicht.
Man konnte auf jeden Fall schon ordentlich was mit bedecken und die bedecken da halt ihre ganzen Pagoden mit Gold. Und jeder hatte halt Gold irgendwie in Myanmar. Irgendwie selbst die Obdachlosen oder so, glaube ich. Oder die, sag ich mal, die Bettler haben da irgendwie Goldschmuck.
Ja, also man sieht schon echt viele Goldringe.
Ja, anscheinend haben die echt viel Gold, aber.
Und es gibt auch so Buddha-Statuen, die schon völlig entstellt sind, weil da so viel Blattgold von jedem draufgeklebt wird. Also sie haben schon wirklich die Form verloren.
Schon wie witzig. Ja, irgendwann wird es so cool, ne? Oder?
Ja.
Das ist ja auch irgendwie merkwürdig, weil Myanmar ist doch an sich ein sehr armes Land.
Ja, wie, das stimmt.
Wie passt das zusammen?
Mit dem Gold?
Mhm.
Kann ich mir auch nicht erklären.
Wissen die nicht darum, dass Gold im Rest der Welt für viel Geld verkauft werden kann?
Ja, ich weiß es auch nicht. Irgendwie. Vielleicht ist ja nicht der Markt dafür da, weil das ja alles so vom Militär oder, oder zumindest, ich weiß nicht, ob es immer noch so stark ist, aber wird ja sehr stark irgendwie, ich glaube, der Handel wird auch beschränkt und alles und ob die da irgendwie den Goldschmuck dann exportieren dürfen oder so, die haben ja echt so...
Myanmar war ja sehr lange eine Militärdiktatur, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, 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 genau. Und da, ich glaube, die sind auch sehr, sehr streng so mit solchen Sachen irgendwie. Auch so, man muss auch so, als wir angekommen sind, mussten wir auch füllen, ob wir irgendwie Schmuck mitnehmen oder irgendwie sowas. Und so, man braucht so eine Exportbestimmung, wenn man Goldschmuck kauft und so.
Mhm.
Ich glaube, die haben einfach nicht den Markt irgendwie dafür momentan. Aber könnte vielleicht noch kommen irgendwann. Also, dann ist wahrscheinlich jeder da.
Hattet ihr denn den Eindruck, dass das Land irgendwie im Aufbruch ist?
Weil du gerade
volle.
Die Hotels
spielen gerade
auf
dem
Boden. Absolut.
Ja, also in jeder Ecke kannst du ein neues Hotel und dann ist es irgendwie 3 Monate alt, 5 Monate alt. Also irgendwie an jeder Ecke und man merkt, und die Leute sind, haben auch, glaube ich, so gucken also positiv in die Zukunft, denke ich auch so ein bisschen. Auch vielleicht haben die auch Freunde sich schon auf den Tourismus und so. Auch so neue Restaurants und so, die gerade vor 2 Jahren oder 4 Jahren oder so geöffnet haben und die dann auch voller Perspektive sind. Also wir haben ja auch uns da mit solchen angefreundet, die ein Restaurant haben, als Birte da irgendwie krank war. Du warst ja da, naja, was heißt krank? Das war irgendwie eine witzige Story irgendwie. Also
eigentlich erzählt mir die witzige Story.
Ja,
ich fand es in dem Moment gar nicht so witzig, aber...
Ja gut, im Nachhinein irgendwie. Also eigentlich fing es so an, dass ich aufgewacht bin, weil du so einen Hunger hattest, ne?
Ja,
und ich hatte
Magenkrämpfe vorher.
Können wir jetzt aufstehen? Ich muss was essen. Und dann hat es dabei gerne, dass du die Drachenfrucht gegessen hast, die wir da irgendwie vorher gekauft hatten.
Das war eine schlechte Idee.
Ja, wir wissen nicht genau, woran es dann letztendlich lag. Aber es ging mir den Tag über nicht so gut.
Das heißt nicht so gut, du hattest richtig Fieber und Schüttelfrost und dann war der auch wieder heiß und so. Kurz, ne?
Ja.
Das war irgendwie echt komisch. Da habe ich mir halt irgendwie alles über sämtliche Tropenkrankheiten durchgelesen. Und dann, irgendwann bin ich dann bei Malaria Tropica hängen geblieben. Laut Internet ist das ja entweder Krebs oder irgendwas anderes Schlimmes. Und lese mir das so durch. Und irgendwie stand dann bei Malaria Tropica, man kann es irgendwie nicht erkennen. Das ist wie eine normale Grippe, wirkt es so. Und dann lese ich dann weiter. Das Einzige, woran man es erkennen könnte, ist Schwindelgefühl, weil das die roten Blutkörperchen zerstört.
Okay.
In dem Moment
torkelte ich aus dem
Bett. Kannst du mir mal eben helfen? Und ich bin da aufgesprungen, hab dich gerade noch so aufgefangen, weil du zusammengesackt bist.
Oh.
Und ich glaube, ich hatte selten so eine Angst in meinem Leben, irgendwie kurzzeitig, weil es ja auch kein Krankenhaus da gab, irgendwie so richtig. Ich war irgendwie am Arsch der Welt gefühlt. Wobei ich schon eine touristische Gegend war, aber irgendwie die Krankenhäuser kannst du ja alle in die Tonne klopfen irgendwie, ne?
Zu dem Zeitpunkt wart ihr wo?
In Bagan.
Okay.
Das ist so eine alte Königsstadt. Eigentlich die Hauptattraktion.
Okay. Und habt da wo gewohnt?
Im Alt-Bagan, in so einem Hotel.
Im Hotel, okay.
Ja, mit auch extrem netten Leuten. Wo der Typ an der Rezeption auch besser Englisch sprach als ich. Das war echt cool. Ja. Naja, aber dann ging es dir besser, ne? Und,
ja, erstmal habe ich gedacht, ich müsse sterben. Ich wollte eigentlich gar nicht wieder einschlafen.
Aber du bist nur ganz wenig.
Ja, weil, genau. Es war irgendwie so herrlich. Ich kam so langsam zu mir, lag auf dem Boden, guckte in dein angsterfülltes Gesicht und du meintest, ja, also du könntest Malaria Tropica haben. Das war das Erste, was ich hörte. Ich habe gerade gelesen, sehr das geschickt, kann man nur von einer Grippe unterscheiden durch Bewusstseinsstörung. Ach so. Ja.
Ich wollte erstmal, dass du mir alle Symptome schilderst und dir den Ernst der Lage bewusst
machst. Nein, ist auch nicht schlimm, aber es war witzig.
Ja,
ja gut, aber da macht man sich sicherlich durchaus Sorgen, gerade wenn, wie du sagtest, da die Lage in Sachen Krankenhaus auch eher schlecht ist.
Ja, das stimmt. Da hätte man echt irgendwie überlegen müssen. Wir haben noch ein Standby-Medizin irgendwie dabei für Malaria.
Okay.
Ja, aber man weiß ja nicht, ob man die nehmen muss, weil wenn man sie nehmen muss, dann sind die Nebenwirkungen auch wirklich immens.
Okay.
Weil man irgendwie, also wir haben mal von denen...
Standby-Medizin.
Nee, von, Standby ist, wenn man krank ist, dann nimmt man so, dann lindert das irgendwie die Symptome oder so.
Also
oder?
Im Gegensatz zur Prophylaxe, ne? Man kann auch Malaria-Prophylaxe nehmen, die man dann 2 Wochen vor Urlaubsbeginn nimmt.
Aber das fandet ihr völlig unnötig.
Nee, wir haben da auch unglaublich Schlechtes gehört. Ja.
Das Ding ist, die haben echt hohe Nebenwirkungen, diese Medikamente. Also wir haben von anderen Reisenden gehört, die
kamen aus
das
Holland.
Mal genommen haben, als sie nach Ghana geflogen sind, wo ja die Malaria-Gefahr noch höher ist. Und die hatten dann wochenlang Halluzinationen, haben ihre Eltern brennen sehen. Und
manche Leute gehen für sowas zum Bahnhof und besorgen sich LSD.
Ja, also da kann ich Malaria-Medikamente auch empfehlen. Nee, also das wollten wir uns nur nicht antun.
Aber was es jetzt tatsächlich gewesen ist, wisst ihr nicht.
Also irgendeine Lebensmittelunverträglichkeit oder sowas, aber...
Und am nächsten Tag wieder weg komplett. Das war echt schön, aber... Die ganzen Einheimischen wollten uns irgendwie helfen. Also die im Restaurant wollte uns mit dem Roller zum Krankenhaus gefahren und der Typ im Hotel hat uns da irgendwie das Essen organisiert und alles. Und das war echt, das Äußerste von der. Ich glaube, netter geht einfach nicht mehr irgendwie.
Und da war es eben nicht so, dass wir das Gefühl hatten, die machen das nur, weil sie unser Geld wollen. Das kam so richtig von Herzen, deren Hilfsbereitschaft. Also das hat so Spaß gemacht, da zu reisen. Einfach weil die Leute so herzlich waren und so interessiert an uns, so interessiert an dem kulturellen Austausch. Wir wurden, wie du gesagt hast, irgendwie permanent angesprochen, weil die mit uns Englisch sprechen wollten und das üben wollten. Ich glaube, daran merkt man vielleicht auch so ein bisschen den Aufschwung des Landes, dass die Menschen echt auch interessiert sind.
Und dem ganz positiv gegenüber.
Genau.
Und ich glaube, wir sind auch noch ein bisschen westlich eingestellt irgendwie, weil wir waren einmal in einem Café und dann hat da einer Gitarre gespielt, er hat Children of Boredom gespielt, erstmal auf seiner E-Gitarre. Und dann kam irgendwie sein Kumpel und er hat irgendwie Breaking Benjamin So Cold gesungen, irgendwie dann, als er dann da reinkam. Und irgendwie so, irgendwie auch so die Band, die da haben, die Hauptband heißt Aaron Cross irgendwie. Und die covern ja auch irgendwie so die ganzen Metallica oder so Lieder und alles. Eigentlich machen die mit asiatischen Songtexten und so. Das ist halt so die Hauptattraktion da so mitten in den Land irgendwie, so als Band. Also nur so das so. Und ich glaube, die sind so dem Westlichen irgendwie auch so ziemlich aufgeschlossen. Das war halt für uns dann halt natürlich positiv, weil die dann auch Interesse an dem hatten, was wir so berichten können und so. Und dann hat es auch zur Folge, dass wir dann einfach mal auch im Park angesprochen wurden oder so. Auch so von so Schulkindern. Und dann, dann dachte mir, ich dachte zumindest, wir kamen ja gerade aus Thailand irgendwie. Ich dachte dann, was kommt jetzt irgendwie? Was sollen wir jetzt kaufen oder so? Aber dann war das echt voll das coole Gespräch. Also die wollten dann halt nur mit uns Englisch reden und so. Und dann da haben wir echt irgendwie voll viel gequatscht. Und ich habe denen dann auch irgendwas über Deutschland-Teilung und sowas erzählt und den ganzen Kram. Und die haben mir irgendwas erzählt. Und du hast mit den Mädels da gequatscht und so. Und dann haben wir uns halt zum Unterricht eingeladen in der Schule dann irgendwie am nächsten Tag. Die haben da so Englischunterricht. Und dann waren wir dann halt da nochmal und dann haben wir da auch nochmal irgendwie eine Stunde gequatscht mit denen. Das war total witzig irgendwie und ja, Beat haben sie ja noch bemalt, ne, mit diesen
die haben da so Tanaka-Paste nennt sich das. Das nutzen die als Make-up und schmieren sich das dann auf Wange und Nase als Sonnenschutz und Schutz vor Dreck und was weiß ich nicht was, und weil sie es hübsch finden, wir finden es, sieht eher ein bisschen albern aus. Ist so eine Baumrindenpaste, irgendwie.
Ist sowieso total lustig, was.
Achso, und das Schöne war auch, das bröselte dann den ganzen Tag aus meinem Gesicht in den Tee und sonst wohin. Also ich finde es nicht so komfortabel zu tragen.
Das ist schon allgemein witzig, wie die da rumlaufen. Irgendwie, am Anfang war es so, oh mein Gott, was haben die da im Gesicht? Irgendwie immer diese komische Paste. Und dann tragen die auch so Röcke irgendwie. Die essen Longis irgendwie und auch die Männer halt so ist quasi einfach nur so ein Stück Tuch, was man sich so um die Hüfte wickelt, so als würde man so aus dem Badezimmer eigentlich kommen und sich das rumwickeln. Und das war wie am Anfang halt so komisch und dann gewöhnt man sich irgendwie total schnell dran. Und dann haben wir es dann halt auch mal irgendwie gekauft und dann mal
gleich am ersten Tag, wir wollten direkt rein in die Kultur.
Ja, aber irgendwie war das komisch, glaube ich.
Du konntest dich nicht ans Röcke-Tragen gewöhnen.
Ja, also generell schon, aber irgendwie fand das die Einheimischen irgendwie so cool oder so. Oder, also oder auch witzig oder so.
Okay.
Und auch dauernd habe ich so bekommen, oh, looks very good, oh, beautiful. und dauernd haben irgendwelche Leute Bilder gemacht und man wurde dauernd drauf angesprochen, oh, du trägst auch einen Longi und so. Also irgendwie total witzig. Und ja, aber irgendwie war das auch komisch, weil die einen echt so voll angeguckt haben, so, ich glaube, es muss so sein, als würde so ein...
Mehr im Mittelpunkt, als ihr das eigentlich intendiert habt.
Glaub, ja,
als,
genau.
Ich glaube, so, als würde so ein Chinese irgendwie so ein Lederhose tragen, ja, oder so, keine Ahnung.
Ja, so war das wahrscheinlich.
Ja, so irgendwie witzig.
Und ich glaube, der erste Blick ging immer auf diesen Knoten, also die haben dann eine spezielle Technik, den Knoten zu binden. Ah, okay, hattet ihr natürlich
nicht drauf.
Nee, aber ich überhaupt nicht.
Bei meinem war das einfach, das war sehr touristenfreundlich, aber bei deinem, also für die Männer, die haben da echt so eine spezielle Technik, das ist so ein bisschen wie Krawatte binden.
Ich habe erstmal eine Stunde ein YouTube-Video
angeguckt. Also bestimmt dreimal irgendwelche Männer auf dich zu und
wollten ihm helfen.
Ja, es war so wie...
darf ich mal eben? Und dann haben sie diesen Knoten neu gemacht.
Soll ich mir hier Schuhe zubinden?
Ja, ja, richtig. Aber die kam sogar irgendwann auf mich zu, als ich den schon konnte. Und dann habe ich den richtig gemacht. Dann sind die wieder umgedreht, meinen so, ah, okay, alles klar. Weil ich schon die Erwartung hatte, dass man es als Tourist nicht hinkriegt irgendwie. Okay. Aber es hat halt auch gezeigt, wie freundlich die halt waren. Und dann halt immerhin geholfen und so. Aber ja, der Knoten, der ist auch irgendwie...
Der war schwierig, ja. Okay. Irgendwie.
Ich habe ihn auch einmal falsch gemacht und dann...
Wurde ich direkt darauf hingewiesen?
Nee, dann ist mir ein Ding herunter. Ja, das war, aber hat auch nur, glaube ich, eine gesehen, ne? Das war mir schon ziemlich peinlich eigentlich. Naja.
Von eurem Erlebnis in der Schule habe ich ja auch Bilder gesehen, die werden wir bestimmt auch noch verlinken. Was habt ihr denn mit denen so gequatscht? Also ihr wart ja bestimmt irgendwie besonders interessant für die und habt erzählt von wo ihr denn herkommt und wie es in Deutschland so ist. Mhm. Was wissen die denn von der Welt? Ihr habt ja gesagt, die sind schon alle recht westlich eingestellt.
Mhm.
Wie ist denn so der Blick der Leute da auf euch, auf den Westen, auf den Rest?
Naja, wir Deutschen, die kennen halt immer dieses Nein, Nein, Nein. Irgendwie das war witzig. Und ich soll dem immer viel über Hiller erzählen.
Ah, selbstverständlich.
Also darüber lernen sie dann auch in der Schule.
Ja.
Das kannten sie.
Und was kannten die noch? Ist kalt wahrscheinlich, das wussten die auch. Oder haben die schon vermutet, denke ich. Und
ja, aber das ist ja schon irgendwie bemerkenswert, weil wir lernen jetzt, also ich kann mich nicht erinnern, in der Schule jemals etwas über Myanmar gelernt zu haben.
Nee, überhaupt nicht. Ich wusste, ehrlich gesagt, muss ich echt zugeben, kann das Land gar nicht mal, bis du mir da gesagt hast, dass du da hin willst irgendwie, ne? Ist echt so.
Mhm.
Aber ja, die waren, kannten sich da schon so ein bisschen aus. Ich glaube, einer oder so kann auch irgendwie Scorpions oder so.
Ja, stimmt. Mit Musik wussten sie auch recht gut Bescheid.
Mhm.
Und manche zumindest so Basic-Sprachkenntnisse, also weniger als Basic, aber guten Tag und solche Sachen kannten stimmt, auch manche, ne?
Ja, aber es war so in den touristischen Gebieten, wo die immer mit Touristen zu tun haben.
Okay.
Das war eigentlich sogar fast... Es ist
natürlich günstig, wenn man ein bisschen Deutsch kann.
Sind da tatsächlich so viele Deutsche, dass ich das...
Ja, das war doch eher in Thailand, oder? Mit guten Tag? Oder? Ach so, auch mal Myanmar, ne?
Ja, aber nicht so viel wie in Thailand. Nee,
nur in Bagan, wo dann halt die ganzen Touristen waren. Das war halt auch touristisch.
Mhm.
Das war der touristische Teil von Myanmar irgendwie. Mhm. Ja, das merkt man halt wieder daran, dass irgendwie an die Leute dann so anquatschen. Aber das Witzige ist irgendwann, die machen das dann nicht mehr mit so einem Lächeln irgendwie. So, ja, hallo, willst du hier nicht einkaufen oder so? Sondern... So, hier, Ware.
So, hier geht's lang, da hier. Ist nicht der Tempeleingang, der ist hier an meinem Stand vorbei.
Ja, nein, nicht da lang gehen, das geht da nicht. Oh, doch, geht ja wohl.
Ja, ich finde das interessant, dass da Schulkinder in Myanmar was über Deutschland wissen. Finde ich schon irgendwie cool.
Ja,
also gerade so über unsere Geschichte, das...
Und die konnten so gut Englisch, die haben das irgendwie erst 6 Monate oder 3 Monate teilweise. Und
okay.
Konnte echt gut Englisch, kann man nicht anders sagen. Also die
wie alt waren die?
Alles, also so von also 16 bis 27 irgendwie war alles so.
Ja.
Die waren halt, sie sahen jünger aus, ne? Die sahen
aus wie 14.
Ja, echt. Und mich haben sie gefragt, ob ich welche Drogen ich nehme, dass ich so alt aussehe halt, ne?
Und dann hast du gelogen.
Ja, genau. Witzig, irgendwie, ja, die sehen irgendwie sehr jung aus. Und die sind halt mega an Bildung interessiert. Also irgendwie so viele Bücherläden haben halt nur Schulstoff oder so.
Mhm.
Ist ja echt kein reiches Land, aber irgendwie Hast du dann auch irgendwie...
Aber im Aufbruch.
Auch so die schwersten Bücher, so irgendwie so Mathematik und Physik und so ein Kram und dann auch Universitätsstoff und so. Mhm. Halt irgendwie in der Bücherei und so auf Englisch und das... Ja.
Und ganz viele wollen auch auf die Uni gehen, ne? Ja. Auch ich war verwundert, wir haben ja diese eine Trekkingtour gemacht und hatten so zwei Tourguides dabei im Alter von 20 und 21, die aus diesen Dörfern stammten, wo es ja total traditionell zugeht, hatten wir vorhin drüber gesprochen, wo die Ochsenkarren noch zum Pflügen genutzt werden und so, und die gingen auch auf die Uni.
Okay.
Also die sind, ist nicht so, dass diese Bergdörfer völlig isoliert sind.
Aber ist schon ein ziemlich großer Kontrast so von vom Bergdorf, vom ländlichen Leben zu den Städten, die auch schon so ein bisschen touristisch sind.
Ja, okay. Absolut.
Wie ist da so die Infrastruktur? Gibt's Straßen?
Ja,
also jetzt außerhalb der Städte?
Also ja, so Hauptstraßen, ne? Irgendwie.
Ja.
Myanmar und keine Ahnung, also in den Dörfern sind die, glaube ich, viel zu Fuß und mit Ochsen oder so rumgefahren. Und dann,
waren die auch am Straßenbauen. Und ich denke, das hat auch mit dem Tourismus zu tun. Ja. Also auch da merkt man den Aufschwung.
Ne, Infrastruktur wurde besser, aber die haben die Straßen eigentlich noch mit Hand und so gemeißelt. Also die Steine zerkleinert und so. Krass, also was für ein Aufwand. Aber ja, also die Infrastruktur in den Städten und so gut. Und weiter außerhalb gab immer so ein paar Hauptstraßen und sonst so irgendwie so Schleichwege.
Gibt's? Aber zum Beispiel Züge gibt es gar nicht oder kaum. Ich glaube, eine Strecke im Norden von Mandalay zu so einem anderen Ort, aber ansonsten...
Ja. Das ja auch irgendwie interessant ist, nicht das Erste, was britische Kolonialherren so gemacht haben, Eisenbahnen durch das Land zu ziehen. Nee.
Ach so, aber dabei muss man sagen, die Städte waren echt geil gemacht irgendwie.
So voll nach britischem Vorbild, alles rechtwinklig.
Und dann hieß es irgendwie...
So, dass man sich super orientieren konnte. Dann gab es die 12th Avenue
also so
neben der
13th Avenue.
Geplante
Städte.
Ja.
Genau, also konnte man sich gut orientieren.
Das war so cool, fand ich, also ehrlich. Also, weil das einfach so lustig war, so dieses britische, westliche.
Mhm.
Und dann, also man sieht auch diese Kolonialbauten irgendwie und dann drumherum diese irgendwie, sag ich mal, eher so schmutzige Straßenleben und Asien und so.
Mhm.
Ist irgendwie so, als wären so zwei Welten vermischt irgendwie. Ja, ist irgendwie
aber
cool.
Aber dadurch hatten die Städte total viel Charme. Ja. Also das hatte was, diese asiatischen, recht schlicht gebauten Gebäude neben diesen alten Kolonialbauten, die absolut nicht gepflegt werden. Sprich, da wächst es überall grün raus und es verfällt so ein bisschen, was einerseits schade ist, aber andererseits hat es total Charme. Ja.
Das war echt schon cool. Also es hat mir voll gefallen.
Und vermischt sich das oder habt ihr mehr den Eindruck gehabt, dass das so nebeneinander her existiert?
Nee, vermischt sich total. Ich glaube, die haben auch die Kolonialgebäude dann als Wohnraum benutzt und so, und dann leben einfach normale Familien drin und irgendwie auch so dieses Staatsgebäude, glaube ich, oder so, und die benutzen ganz normal den Balkon da irgendwie so für ihre Wäsche und so. Ja, leider werden jetzt auch abgerissen viele, weil die ja nicht gewartet werden und sowas und dann verfällt, glaube ich, langsam auch dieses Stadtbild leider. Ich glaube, Myanmar ist allgemein so irgendwie...
Wird in 10 Jahren völlig anders
aussehen. Ja, wahrscheinlich anders sein.
Auch die, glaube ich auch.
Vielleicht auch die Leute, wenn da mehr Touristen wieder sind irgendwie. Jetzt war es halt irgendwie total Kultur und unberührt irgendwie. Aber merkt man auch allein schon, wie einem irgendwie, wie interessiert die Leute an einem waren und so, oh mein Gott, ein Westlicher hier und so und oh, das ist mein Bild machen und so und witzig, ja.
Wie lange wart ihr insgesamt jetzt in Myanmar?
2,5 Wochen
ungefähr, ne?
Da hätten wir es wohl auch noch länger
ausgehalten.
Oh, wir waren echt richtig traurig, als wir dann abgefahren sind. Und den ersten Tag, als wir wieder in Thailand waren, hatten wir richtig Heimweh.
Hattet ihr den Rückflug schon gebucht oder warum musstet ihr weg?
Weil wir hier noch unbedingt viel sehen mussten.
Weil ich Stress gemacht hatte, weil ich gerne noch ein bisschen von Nordthailand auch sehen wollte. Wir sind ja erst nur durch den Süden gereist und hatten im Süden auch Leute getroffen, die so begeistert vom Norden erzählt haben und meinten, der Norden sei noch toller und der Norden sei nicht so touristisch.
Ja,
aber im Vergleich zu Myanmar wahrscheinlich doch touristisch.
Genau, das war ein bisschen schade.
Ja.
Aber dann, es war trotzdem toll.
Dann haben wir uns gesagt, fuck it, wir ziehen jetzt ins Baumhaus für die letzten Tage.
Insofern hat sich Nordthailand gelohnt.
Weg von der Zivilisation, ja.
Kommen wir gleich zu. Kann man da einfach so über die Grenze? Ist das ein Problem?
Ja, das war ein Theater. Also wir hatten echt gar keinen Plan eigentlich so erst, ob man es kann oder nicht. Und dann stand in den Reiseführern nein und in denen stand ja und im Internet steht nein und woanders wieder ja. Dann
seid ihr einfach gerade ausgelaufen und geguckt, was passiert.
Ja, das Blöde war, wir mussten einen Flug buchen zu der Grenze, weil da nur eine Straße hinführt, die aber von Touristen nicht bereist werden darf.
Wegen irgendwelchen Konflikten in den Gebieten und so. Muss man halt drüber fliegen über die Kriegsgebiete.
Genau. Und das ist ja schon ein bisschen blöd, wenn man dann da hinfliegt für einigermaßen viel Geld. Also so teuer sind die Flüge jetzt auch nicht. Und dann wird man da abgewiesen und muss wieder zurückfliegen. Das wäre schon ärgerlich. Deswegen
sind die Hotels da voll überteuert. So irgendwie halt, monopolmäßig, ne? Weil da auch immer die Visa-Run machen von Thailand zu Myanmar und dann wieder zurück. Aber da wussten wir, das funktioniert zumindest.
Okay.
Wenn man aus Thailand kommt, kann man irgendwie 3 Tage nach Myanmar und dann wieder zurück. Mhm. Aber wir wussten nicht, ob wir da jetzt rüberkommen und dann, als wir den Flug buchen wollten, dann hatten wir halt so einen Typen gesprochen. Der wirkte irgendwie nicht so 100%ig sympathisch oder vertrauenswürdig. Aber er meinte irgendwie, das funktioniert. Und er wirkte eigentlich auch so, als hätte, er wirkte auch so, als hätte er einen Plan. Und irgendwie haben wir gedacht, jetzt wollen wir es einfach mal. Wir wollten es einfach mal wissen, irgendwie so, weil das Interesse war jetzt da.
Aber wir hatten uns auch so lange damit beschäftigt. Ich hatte noch beim Immigration Center sonst wo angerufen, was ein Theater war, wurde auf eine Website verwiesen, weil die mir es am Telefon auch nicht erzählen konnten. Die Website war aber auch nicht so aufschlussreich und wir haben gedacht, wir wollen es einfach mal ausprobieren.
Ja. Und hatte eigentlich war so unglaublich reibungslos irgendwie. Okay. Ja, es war echt kein Problem. Und dann sind wir da rüber gereist, wollten dann eigentlich weiter nach Chiang Mai. Ne?
Ja.
Und dann war der Bus leider schon weg und dann sind wir nach Chiang Rai, also eine andere Stadt. Und die ein bisschen kleiner und so, aber war Nordthailand und Nordthailand halt dann. Ja, da waren wir dann halt und haben wir mal den Thailand-Kultur nochmal kennengelernt, ein bisschen.
Und dann seid ihr ins Baumhaus gezogen.
Genau, da haben wir gedacht, okay, da wollten wir ja Chiang Mai und dann dachten wir so.
Das waren unsere letzten 2 Nächte und wir sind beide nicht so die Großstadtmenschen und hatten viel Gutes von Chiang Mai gehört, aber eigentlich nicht so richtig Lust nochmal auf eine große Stadt, sondern wollten gerne nochmal in irgendeiner coolen Bambushütte oder so wohnen, irgendwo in der Natur und dann hattest du ja glücklicherweise so richtig tolle Baumhäuser entdeckt.
Das war so ein Rentner-Architekt irgendwie. Und der hatte einfach mega Bock, irgendwie Baumhäuser zu bauen. Und der hat halt seiner Kreativität halt echt absoluten freien Lauf gelassen. Und dann irgendwie hat er ein Baumhaus gebaut. Das war unglaublich hoch. Also der Baum ging unglaublich hoch. Und so wie man das so träumt irgendwie. Dann war da einfach oben so das Schlafzimmer und so. Und da darfst du keine Höhenangst haben. Das andere Haus hat er direkt neben dem Fluss gebaut. Und dann konntest du sogar noch im Fluss richtig baden und so. Und halt irgendwie total ultra gemütlich und kreativ irgendwie, auch so wie die Betten da irgendwie angeordnet waren, so unterm Fenster direkt oder so. Und er hatte dann irgendwie 7 Baumhäuser, glaube ich.
Irgendwas in der Größenordnung.
Da konnten wir uns dann halt eins aussuchen und das war echt cool. Und dann haben wir uns halt für so ein Allrounder-Baumhaus entschieden, wo man so schlafen konnte, so in der mittleren Ebene, ein Badezimmer mit sogar einer Badewanne hatte. Mit
mehreren Ebenen sogar.
Ja, wir hatten einmal
3 Ebenen, glaube ich.
Ja, die unterste Ebene war so die Chill-Ebene direkt am Fluss. Wo so man so ein Bier.
Terrasse
sitzt. Ja, die haben wir irgendwie nie benutzt, aber da hatten wir unser Schlafzimmer, das irgendwie mit Badezimmer, was irgendwie total gemütlich war, weil es mit Fensterfläche umgeben war und dann Badezimmer mit Badewanne, wo ich ein bisschen Schiss hatte, dass wenn ich die Badewanne voll mache, das ganze Baumhaus abfällt. Und dann hatten wir noch ganz oben, das war so echt so auf der Baumkronenhöhe, das war, wie hoch waren das? Bestimmt über 10 Meter, ne? War echt schon hoch und dann konnte man da halt irgendwie dann noch so auf Baumkronenhöhe dann gemütlich sein Bierchen trinken oder wie auch immer und dann war ich immer abgehangen. Und ja, es war halt irgendwie witzig. Der hat uns dann halt auch noch erzählt dazu, dass der Baum 10 Zentimeter gewachsen ist in der letzten Zeit und ich habe mich schon gewundert, irgendwie, ich kam mir immer vor wie auf so einem Schiff, wenn ich so im Badezimmer war, dann wurde mir schon immer leicht schwindelig, weil alles leicht schräg war irgendwie und dann wussten wir halt, woran das lag. Der Baum wächst halt immer noch und er überlegt halt, wie kann er das jetzt wieder stabilisieren? Ist halt alles mega improvisiert. Mhm. Wie man es eigentlich auch echt aus Asien und Thailand irgendwie jetzt so kennengelernt hat.
Ja.
Da gibt es halt nicht sowas wie TÜV oder so. Da ist halt so, es muss halt halten und so. Und ja, aber er hat halt alles selber gebaut und wir haben denen halt vertraut, dass es hält und nur weil war echt cool. Ich glaube, sowas würde es in Deutschland bestimmt nicht geben.
Denke nee, ich. Das glaube ich auch nicht.
Der läuft zu unsicher einfach. Da müsste man irgendwie vom TÜV aus dann auch irgendwie Stützen bauen und irgendwie ein Feuer-Notausgang oder so und keine Ahnung.
Aber ja. Das hat er da auch für Touristen hingebaut, oder?
Nee,
also für das sich selber, erste ja. Haus hat er für sich selbst gebaut. Aha. Und dann hatte er wohl noch Lust, weitere Häuser zu bauen und
vermietet
meinte, in zwei Häusern kann er ja nicht wohnen, also hat er irgendwie ein Geschäft draus gemacht sozusagen.
Na, jetzt baut er mal weiter so, weil er irgendwie Bock drauf hat. Mhm. Das war echt cool. Ja, es hat irgendwie gepasst zu Asien, so dieses so improvisierter irgendwie. Das war ja irgendwie ja, einfach drauf losmachen oder so, auch ein bisschen.
Naja, aber man merkte schon, dass er einen Plan hatte. Ja, es war jetzt nicht so kreuz und quer konstruiert.
Ja. Aber war halt irgendwie ein bisschen so, ja.
Aber nicht, vielleicht nicht so akkurat oder so.
Ja.
Nicht für die Ewigkeit, das merkte man auch.
Ja, die waren ja auch relativ neu und die werden auch nicht so lang halten. Aber denke ich mal, ne? Jetzt will man schon sieht, wie der Baum da wächst und so. Ja, was hat irgendwie gepasst, weil irgendwie sonst, wo wir so waren, dann waren auch mal die ganzen Kabel, die waren irgendwie mit Gitarrenseiten festgebunden irgendwo oder so einfach alles so, tja, machen, basteln wir mal irgendwas, ne?
Was haben wir gerade zur Hand, was können wir verwenden? Ist zwar nicht das Optimale, aber es passt schon.
Ja, irgendwie witzig. Sollte man mal Gaffertape geben, das würde...
Oh, das würde überall
Anwendung finden, das würde die Produktion um 200%.
Die würden Brücken damit bauen. Ja,
ich glaube auch.
Genau, das wird ein Geschäftsmodell. Wir exportieren Panzertape.
Ja. Und schon ist Asien echt die Weltmacht, ey.
Möglichst noch mit LEDs. Darauf stehen sie nämlich auch.
Ach, das war also witzig.
Alles leuchtet.
Alles, wirklich ja, alles.
Blinkend.
Das ist auch unglaublich.
In den Tempeln waren diese Buddha-Figuren immer auch mit LEDs.
Also bestückt. So richtig ultra-kitschig. Das sah aus wie so der letzte vom Schützenplatz, so eine Schießbude oder so. Irgendwie, das sah so witzig aus. Und dann hinter diesem Buddha, dann blinkt es da kreuz und quer. Und quasi so ein LED-Heiligenschein, der so stroboskopartig blinkt. Irgendwie so, als wollte man irgendwie Leute dann... irgendwie in Trance versetzen oder sowas, ne? Und das war echt witzig und dann.
Ja, wahrscheinlich kennen die das noch nicht so ewig lange wie wir und haben dann auch nicht so das Gefühl für, dass das alltäglich und damit auch nicht mehr so interessant ist.
Ja.
Es passt auch einfach überhaupt nicht, weil das so prunkvoll, Gold, Edelsteine und dann diese Billig-LEDs da irgendwie, die wir sonst nur irgendwie so irgendwie aus dem Kiosk kennen oder so, oder dieses, offen oder so geöffnet stehen oder Pizza oder was immer. Aber die kennen das halt noch nicht so lange, weil es aus China gerade alles kommt und die kennen das halt erst so seit ein, zwei Jahren oder so und jetzt ist so, boah, LED, da muss ich mir jetzt mal irgendwie mein Hotel komplett mit blinkenden LEDs einhüllen.
Im Hotel kann ich es verstehen, aber im Tempel finde ich schon interessant.
Ja.
Weil wenn wir irgendwie so einen uralten Tempel hier in Deutschland hätten, dann würden wir ja wahrscheinlich den Teufel tun, den irgendwie zu verändern. Oder
das wäre so ungefähr, als wäre in das
Jesus... Scheint da anders zu sein,
oder? Ja. In das Jesuskreuz irgendwie so eine LED
Und
dann... Du kannst ja dann noch in so einem Rädchen einstellen, wie schnell das blinken soll oder sowas.
Was du denn gerne mal auch verändert hast. <Yeah. lacht>
Ja, ich fand die Geschwindigkeit nicht passend.
Das passte nicht zu deinem Meditationsrhythmus, ne?
Genau.
Ja, hier wird ja keiner auf die Idee kommen, irgendwie eine Leuchtschrift an den Kölner Dom zu tackern.
Ja. Aber so nehmen die das mit dem Restaurieren auch. Das war auch ganz spannend, als wir da in dieser alten Tempelstadt waren. Ja. Da haben auch irgendwelche Einheimischen diese Tempel von innen, da waren so Fresken, sprich so alte Bilder, die natürlich auch schon ein bisschen verblasst sind. Da haben die dann mal mit frischer Farbe so nachgebessert, nach gut dünken, wie sie meinten, wie es so hübsch sei. Mhm. Ja, deshalb ist es auch nicht Weltkulturerbe.
Ja, so wie echt witzig.
Ja gut, aber da zeigt sich dann wahrscheinlich auch, dass irgendwie... Der Aufbruch und das nach vorne gehen einen höheren Wert hat als bei uns, wo alles eigentlich so ist, wie es ist und wir irgendwie das Alte schätzen.
Ja, stimmt.
Könnte ich mir jetzt durchaus vorstellen.
Außerdem haben die so viele Tempel, da ist es auch egal, wenn da mal eine angemalt wird von denen. Und die wurden auch, die Buddha-Statuen irgendwie, habe ich im Reiseführer gesehen nochmal, die meinen ja auch irgendwelche Leute dann wie das Gesicht nach und so. Und dann hing das eine Auge da oben, das andere da unten und so. Und das sah so, ja, aber nicht professionell halt, ne? Irgendwie so, als könnte da irgendwie so Hans-Peter mal hingehen und mal irgendwie mal die Wandmalerei nochmal machen. Aber
ist euch das denn unangenehm aufgefallen oder hatte das eher Charme und ihr habt es cool gefunden?
War irgendwie cool. Es war nicht so spießig, also aus meiner Sicht so. Es war auch nicht so, es war halt so. Wir leben im Jetzt und nicht irgendwie so in der Vergangenheit, das muss erhalten sein, sondern das ist jetzt mein Tempel und den mache ich jetzt nochmal neu oder so. Es hat irgendwie so was anderes, irgendwie auch so freier. So, in Deutschland ist es dann so.
Ja, wir haben halt so eine genau sehr starke Ehrfurcht vor dem Alten.
Ja, und da ist es irgendwie so locker und es war allgemein immer alles locker. Die haben so eine unglaublich lockere Mentalität. Das ist eigentlich, eigentlich voll angenehm, eigentlich sonst auch. Also, bis auf da, dass mal irgendwie die Toilettenspülung nicht funktioniert oder sowas halt, ne? Oder überall Ritzen sind, wo die Mücken durchfliegen. Aber sonst so, man merkt ihnen das halt an, dass sie irgendwie nicht so unter Dauerfeuer sind, wie wir Deutschen, so Produktivität und schnell, und die sind halt eher so, ach, hier. Ach,
kommst du heute, ich kommst du morgen.
Ja, genau. Und der Abkassier, der kann auch noch zwei weitere Leute als Personal gebrauchen. Der eine massiert ihm den Rücken und der andere redet mit ihm oder so. Ist dafür unproduktiv, aber irgendwie auch menschlich, hatte immer das Gefühl. Ja. Irgendwie. Also es war so, ich glaube, so angenehme Arbeit irgendwie. Also dafür verdienen die nicht viel, können sie nicht so viel leisten und so, aber man hat das Gefühl, dass sie irgendwie trotzdem den ganzen Tag eigentlich bespaßt und Spaß hatten. Irgendwie.
Okay. Und ich finde, bei diesen Tempelmalereien, dass da die Einheimischen auch dran malen, da merkt man auch dran, dass die engagiert sind irgendwie. Ich meine, wer würde sich hier die Zeit nehmen, um irgendwelche Bilder in irgendwelchen Kirchen nachzumalen, und da wollen die eben teilhaben. Und
doch, das ist mal passiert. Ich glaube, die Oma, die das gemacht hat, die Verwirrte, wurde dann aber angeklagt.
Oha. Okay.
Aber ich finde, vielleicht sind deshalb alle abgeschreckt und keiner macht es.
Aber ich finde, irgendwie in Myanmar durften die das hier anmalen. Weil ich hatte auch irgendwie das Gefühl, die leben immer noch so wie vor 10.000 Jahren, wo die Tempel gebaut wurden teilweise.
Du meinst, die malen eh die gleichen Bilder wie vor 10.000 Jahren?
Nee, aber die haben nicht so die Mittel, sage ich mal, irgendwie nicht so eine Spezialfarbe und so, die benutzen vielleicht nur dieselbe Farbe. Mhm. Haben kein Beamer, wo die irgendwie das ranprojizieren oder keine Ahnung, wie das machen.
Aber es war denen eben wichtig, dass es schön aussieht und nicht da irgendwelche alten, abgeranzten
schön Bilder sind. Schön ist halt wichtiger als Original.
Ja, genau.
Okay, wir hatten jetzt schon LED-beleuchtete Laufschrift-Buddha-Figuren. Mhm. Größter Kulturschock, den ihr so erlebt habt?
Arschdusche. Erskan. Ja, ist witzig. Und da muss man mal kurz überlegen. Ach ja, einfach so die Religion finde ich auch so. Allein, dass sie irgendwie deren Buddha-Figuren irgendwie Essen und Trinken hinstellen. Das war schon irgendwie so ein bisschen ein Kulturschock. Und ein Essstäbchen in die Hand stecken. Und dann viele glauben ja wirklich, der isst irgendwie oder so, meinte meine zu uns dann irgendwie. Der braucht nur seine Zeit oder so, ne?
Oder auch in Myanmar hat das eine ganz große Bedeutung, an welchem Wochentag man geboren ist.
Okay.
Und für jeden einzelnen Wochentag gibt es dann in diesen Tempeln so, also was wir Altare wahrscheinlich nennen würden, mit so einem Wasserbecken und einem Buddha. Und dann stehen da mehrere Becher daneben. Und dann gießt man dem Buddha mit dem Becher Wasser so oft über den Kopf, wie viele Jahre man alt ist. Das fand ich auch irre.
Die baden ihn quasi alle so. Irgendwie. Und
was versprechen die sich davon?
Ich glaube, das ist einfach, um Buddha
glücklich zu
so ihren Respekt zu erweisen oder so.
Ja, genau. Und sonst ist dann noch Kulturschock. Ach, wie die fahren, das ist echt heftig. Also ich glaube, Myanmar ist mir am krassesten irgendwie aufgefallen. Also
gibt es denn da viele Fahrzeuge?
Also ja, eigentlich schon. Aber da fahre ich die geilsten Sachen rum. Also davor irgendwie bei uns im Hotel, wo wir am Inlesee waren, davor irgendwie so ein alter Laster rum, sowas in der Richtung. Aber der war irgendwie sowas von ranzig und schrottig, dass der irgendwie nicht mal ansatzweise eine Motorhaube hatte oder so. Der Motor ging da quasi so frei mit einem Keilriemen und alles, Zahnräder, hast du alles gesehen, war halt offen.
Also eigentlich fast keine Karosserie, ne?
Nee, und das Ding, das klang so, als würde der nur mit Fehlzündung fahren. Es war ohrenbetäubend laut einfach. Und das ist einfach immer gehört, wenn es vorbeigefahren ist. Hat einfach eine schwarze Wolke ausgestoßen und da fuhren irgendwie 30 Burmesen auf diesen kleinen Teil da irgendwie mit irgendwie. Das war witzig, aber na gut, also die, also es gab Fahrzeuge, viele waren ranzig. Und die sind einfach gefahren, also wenn da irgendwie so eine T-Kreuzung kommt, da auf einer Hauptstraße, dann Deutschland fährst du darauf zu, guckst links und rechts und dann wartest du halt auch recht vorsichtig und dann fährst du halt drüber. In Myanmar machen die es so, wenn die dann quasi von der Nebenstraße auf die Hauptstraße kommen, dann hupen die einfach irgendwie die ganze Zeit nonstop und fahren dann einfach ohne zu gucken auf die Hauptstraße rauf. Und irgendwie, das funktioniert alles einfach nur übers Hupen da irgendwie. Und wenn du überholst, hupst du und sonst so. Und das war echt irgendwie...
Der Alltag in Myanmar scheint laut zu sein, wenn man in einer Stadt ist.
Ja. Also die fahren echt waghalsig und der Verkehr ist irgendwie witzig, aber es funktioniert. Also es gibt irgendwie, es ist so Anarchie. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die Leute sind auch aufmerksam dann dabei. Also ich weiß nicht, ja, Thailand war es ein bisschen beruhigter, fand ich vielleicht. Aber war auch schon Chaos eigentlich. Also die fahren da auch irgendwie ein bisschen kreuz und quer. Das Einzige, was da gilt, ist da irgendwie eine Ampel, glaube ich. Also da halten sich komischerweise alle dran. Aber okay, es gab dauernd Zebrastreifen, aber...
Die aber keine Bedeutung
haben. Man fragt sich, wofür sind die da irgendwie?
Und, Straßendekoration.
Ja, eigentlich schon. Und ja, die fahren da echt alle... Also, aber die fahren halt irgendwie ohne Regeln, hat man das Gefühl. Also wird über... Aber irgendwie sind die einfach aufmerksam. Also du kannst eigentlich jeden Scheiß machen, aber du musst nur halt die Augen offen haben. Ja, und dann läuft das irgendwie. Ich bin ja auch Roller gefahren halt in Thailand mit Birte und also wir hatten ein bisschen die Insel, einmal eine Insel erkundet auf dem Roller und einmal rumgefahren und einmal irgendwie durch die Stadt und zu so einem Tempel. Und das war schon irgendwie witzig. Du kannst ja echt irgendwie auch mal einfach mal gegen den Verkehr, also wir sind einmal in der Ausfahrt zu weit gefahren, dann sind wir einfach in die falsche Richtung wieder zurückgefahren. Das ist halt auch
du
okay.
Du wolltest einfach nur mal Geisterfahrer.
Ja, ja, genau. Aber das haben da auch andere gemacht. Ja, endlich mal. Das ist echt cool.
Du hast nicht nur den anderen angepasst, ja, ne? Die anderen haben es auch gemacht.
Und dann irgendwie mussten wir auch einmal quer über die Kreuzung rüber und so. Und wobei da irgendwie keine Ampel war. Und einfach mal gemacht. Und
also das war echt aufregend. Also ich hatte ein bisschen Herzrasen.
Apropos Herzrasen, gab es irgendwie... außer gefährlichen Verkehrssituationen und deiner fruchtbedingten Nahtoderfahrung, sonst irgendwelche Situationen, wo ihr irgendwie Angst hattet, wo ihr lost wart, wo ihr irgendwie euch verlaufen habt, irgendwie verloren gegangen seid?
Ich hatte immer so bei den Hunden, da liefen halt so viele wilde Hunde rum, aber im Endeffekt waren die alle mega lieb irgendwie. Naja, also ich war da ein bisschen paranoid. Hatte auch immer so ein Klappmesser dabei irgendwie, aber naja. Und Nahtoderfahrung hatte ich einmal, als wir tauchen waren. Schnorcheln. Da habe ich mich irgendwie vollkommen überschätzt und dann muss ich gegen die Wellen wieder zurückschwimmen. Und dann habe ich echt mal kurz den Tod ins Auge geblickt, aber naja.
Ansonsten. Aber ihr hattet jetzt nie irgendwie Angst, jetzt überfallen zu werden oder im Schlaf von irgendwelchen wilden Tieren gerissen zu werden.
Nee, in Thailand hatte ich Angst, dass mein Gepäck geklaut wird. Deswegen habe ich den auch total paranoid mit meinem Rucksack irgendwie den durch mein Bein so durchgeschlängelt und dann so geschlafen irgendwie. Naja.
Aber in Myanmar fühlten wir uns total sicher. Myanmar fühlte ich mich
super sicher.
Weil da wohl auch Diebstahl so geahndet wird, dass das nicht in Frage kommt.
Ja, und die Leute waren.
Und auch die Einheimischen trugen ihr Portemonnaie immer hinten in ihr Longi reingesteckt, sodass jeder ohne Probleme hinter dem Rücken dem anderen das hätte wegnehmen können.
Aber irgendwie hattest du echt das Gefühl, die klauen dir da sowieso nichts irgendwie oder so.
Nee, da haben wir mehr Geschenke gekriegt, dass uns was geklaut wurde.
Ja, und sonst so allgemein, nö, eigentlich hatte ich nie irgendwie Angst, so richtig. Außer als du einmal krank warst, natürlich.
Ja, abgesehen von dem Stress, den wir uns selbst manchmal gemacht haben, war es entspannt.
Man muss halt irgendwie reinkommen erstmal ein bisschen und so. Besonders in Thailand muss man halt irgendwie lernen, erstmal zu handeln und irgendwie so. In Deutschland ist man es ja nicht gewohnt. Ich meine, wann handelt man hier mal? Man geht ja nicht in den Supermarkt und sagt.
Außer vielleicht mal auf dem Flohmarkt.
Ja, genau.
Aber das hätten wir mal als Vorbereitung machen können.
Das kann ich empfehlen, erstmal auf den Flohmarkt zu gehen oder so. Weil so irgendwie mir war das halt total unangenehm, das Handeln erstmal. Weil
ich kann das auch überhaupt nicht. Ich lasse das immer meine Frau machen.
Ja, nee, ich finde das
immer. Ach so, ja, bei uns bin ich die, die das nicht drauf
hat. Ja, am Anfang, ich mache das überhaupt nicht. Irgendwie, das ist so.
Das ist halt völlig ungewohnt.
Ja, total ungewohnt und du kommst auch voll arschig vor.
Hier ist halt alles irgendwie geregelt, aber die erwarten das ja von einem.
Ja, ja, du musst es ja, weil die Preise halt schon so hoch angesetzt sind. Ja,
quasi unhöflich sonst.
Ja, genau.
Obwohl sie in Thailand mittlerweile so weit sind, dass sie so tun, als würden sie nicht handeln wollen.
Aha.
Also die machen dann irgendwelche Listenpreise, auch bei Taxifahrten teilweise, die so überzogen sind. Dass ich aber auch manchmal dachte, ja, das ist der Listenpreis, da kann man nicht handeln, aber da hätte man auch handeln können.
Aber es ist ein guter Trick irgendwie, wenn wir Deutsche eine Liste sehen mit einem Preis, dann denken wir gleich so, fix. Aber ja, das Handeln, das war halt irgendwie, muss man erstmal lernen und dann irgendwie auch die richtigen, wie man sich verhält und so, wir haben uns halt erstmal immer irgendwie fragend angeguckt und so, das soll man halt auch nicht machen, man muss halt irgendwie so, du musst erstmal wissen, was bezahle ich überhaupt? Wir haben ja auch gar keinen Plan.
Ja, das ist auch schwierig.
Du weißt ja nicht die Preise und.
Und gerade bei diesen handgemachten Sachen,
da will man das ja auch ein bisschen. Für, ne?
Ja, genau, einmal das und man will ja da auch nicht frech daherkommen und die Arbeit nicht wertschätzen. Da hatte ich auch.
Du weißt ja nicht, ob es irgendwie 3 Euro kostet Probleme oder 15 oder so. Das ist, wenn das kannst du überhaupt nicht einordnen.
20 Stunden saß und in mühevoller Kleinstarbeit daran gesessen hat. Schwierig.
Wie ist denn allgemein das Preisniveau? Wie lange könnte man denn mit einem deutschen Monatsgehalt es da aushalten?
Also in Thailand, wenn man richtig geschickt ist, echt ultra lange, glaube ich. Also wenn man es wirklich drauf hat und in so eine Schlafsaal geht und so einen Essensstand, also im Schlafsaal kann man für 5 Euro pro Nacht schlafen und Essen kriegst du da dann irgendwie für... auch
das günstigste, so 30, 40 Baht, sprich um 1 Euro rum für ein Gericht.
Und in Myanmar?
Ja, schon teurer irgendwie. Also schlafen zumindest. Ne?
Ja, schlafen habe ich auch einen Eindruck. Essen
ist wenn du als Einheim, wenn du es auch da wieder drauf, wir waren ja nur ein touristischen da beim Essen eigentlich.
Okay.
Wenn du es drauf hast und dann wie die Einheimischen, habe ich jetzt gehört, hatten wir gehört, 200, 300 Chat und das sind dann irgendwie. Weniger als irgendwie 30 Cent oder so. Also theoretisch, ja. Also kannst du mega billig essen und.
Achso, aber das sind die Preise, die wir nicht kriegen würden, ne?
Achso, bist du sicher?
Touris.
Ja, ich glaube, das variiert dann schon.
Ja, aber na gut.
Na, weil ihr gerade so begeistert erzählt habt, bin ich gerade im Kopf mal durchgegangen. Wenn ich ein halbes Jahr arbeite in Deutschland, kann ich dann ein halbes Jahr in Myanmar?
Könnte vielleicht funktionieren. Der Flug ist echt das...
Wenn du das Visum bekommst,
Das ist problematisch.
Für die Zeit,
bei Myanmar ist das, glaube ich, nicht so einfach. Ich glaube, bei Thailand ist das nicht so schwierig, auch für 6 Monate ein Visum zu bekommen. Aber Myanmar normalerweise 28 Tage.
Mhm.
Okay.
Es sei denn, du arbeitest da oder machst da irgendwie was, so Freiwilligenarbeit oder sowas, dann kriegt man sicherlich auch...
Visa-Run geht bestimmt auf, oder?
Ihr müsst dann einfach nur alle 3 Tage das Land wechseln.
Ja, genau.
Visa-Run gibt es, glaube ich, bei Myanmar nicht. Also es gibt neuerdings, aber erst seit 2, 3 Monaten Online-Visa, dass man also online dann auch spontan ein Visum kriegen kann. Aber wir haben das von hier aus organisiert, dann über die Botschaft in Berlin.
Okay. Und für Thailand musstet ihr euch da irgendwie besonders anstrengen?
Null.
Gar nicht.
Außer, dass wir ein bisschen Probleme hatten, den Beamten da zu verstehen und mit ihm Englisch zu kommunizieren, der uns das Visum ausstellen sollte. Das war die einzige Schwierigkeit.
Ja, aber das war auch witzig. Ja, wir sind ja erstmal in die Premium-Line gekommen, weil wir ja Business Class geflogen sind. Und dann waren wir natürlich die anderen schon da an und wir sind einfach durchgelaufen. Ne? Aber wir haben auch irgendwie unser Formular dann auch nur zur Hälfte ausgefüllt. Ne? Weil wir dachten, jetzt sind wir so schön schnell und so, haben wir natürlich nicht richtig umgedreht oder so.
Wir haben nur die Departure-Card ausgefüllt, aber nicht die Arrival-Card. Ja.
Und das war so witzig, ey. Das war echt eine witzige Begrüßung. Also dann kam dann dieser Offizier, der irgendwie kein Wort Englisch spricht, sprach, der sich nur mit Nicken und so kommuniziert hat, so quasi. Und er hat dann nur gesehen, dass wir nur die eine Seite ausgefüllt haben. Und so, wow! Irgendwie so. Hat sich so unglaublich aufgeregt. Naja, und er hat dann irgendwie noch
mein Premium-Lane-Ticket mir weggenommen und als ich dann wiederkam mit meiner ausgefüllten Arrival-Card, meinte er, ich könne da jetzt nicht an seinem Schalter vorbeigehen. Also die haben sich ein bisschen angestellt.
Dann wollte ich ihm das erklären, dass sie ihr Ticket hat. Dann hat er gesagt, ich muss hinter die Linie so, wollte er darauf zeigen und so. Das war alles ganz komisch. Hat er irgendwie mein Ticket genommen? Und da hatte ich keins mehr. Dachte er so, was jetzt? Aber er hatte mich auch durchgelassen. Ey. Ich dachte, jetzt geht's gleich los, ey.
Naja. Aber als ihr erstmal drin wart, war es unproblematisch.
Ja.
Ja, total. Das war echt. Heißt, ja.
Erstmal nach Thailand und dann nach Myanmar.
Genau.
Genau.
Und dann wieder zurück.
Das ist the way to go.
Na, Thailand ist auch echt eigentlich schön und so die Landschaft und so, wenn man das Richtige macht. Also ich jetzt immer.
Du würdest wahrscheinlich nicht mehr in den Süden gehen.
Doch, eigentlich schon, aber dann.
Ach halt, ja, du wolltest ja an den Strand, ne?
Aber ich
ja,
würde mich halt wirklich Strände nur an den Strand schön. Legen. Also, ich glaube, ich müsste mal irgendwie. Aber irgendwie da mal so. Einfach nur am Strand liegen, das wäre echt auch. Also, dafür ist der Thailand echt geil. Und
kommt eben drauf an, was man möchte. Ja, ob man entspannen möchte oder ob man was von der Kultur mitkriegen möchte.
Die Frage ist halt, ob man nach Thailand muss, um am Strand zu liegen. Wie lange fliegt man da?
Reine Flugzeit 12 Stunden mit. Aufenthalt 15 oder so, glaube ich.
Ich meine, so ein Strand und etwas netteres Wetter kann ich auch mit 3 Stunden Flugzeit realisieren.
Ja, aber.
Aber nicht mit so günstigen Unterkünften, also okay. Mit so tollen Unterkünften zu so einem kleinen Preis.
Also die Unterkünfte waren.
Und ein Fruchtshake jeden Tag für 1 Euro und.
Wenn du 15 Euro bezahlst, dann kriegst du, also für 2 Personen, kriegst du echt schon eine geile Unterkunft mit Pool und. Und echt irgendwie schon gehoben, ne? Fast schon. Ab 15 wird es echt gehoben. Und wenn du 40 Euro bezahlst, dann kriegst du ja schon irgendwie
den Shit. Dazu.
Ja, also das hatten wir wirklich. Also Myanmar meine ich, also frühestes Burma irgendwie.
Ja.
Hatten wir, oder hatte ich mal den Plan, cool, hier ist ja mega das Angebot irgendwie, war ja nicht High Season oder so, es war gerade eher Low Season. Lass mal so ein geiles Hotel holen. Und dann haben wir 40 Euro bezahlt für eine Nacht. Das war in Myanmar wohlgemerkt. Also ist dann schon in der Relation gesehen wahrscheinlich unglaublich viel Geld für die. Und dann wurde uns irgendwie echt der rote Teppich da ausgerollt. Irgendwie, das war, gab es auch irgendwie so Sekt zur Begrüßung eigentlich, ne? Und auch so einen Saft oder so. Wir haben uns aber einen Saft genommen, weil wir kennen. Egal.
Ja, ich weiß nicht.
Es gab auf jeden Fall mit Essen auch Begrüßung. Mhm. Wie auch immer. Aber ja, irgendwie,
wie die Könige.
Irgendwie hatten wir quasi echt dann unseren Butler, das war irgendwie witzig. Also, wir sind dann einmal irgendwie so ein Puppentheater gefahren und die haben uns mit dem Taxi, okay, wir mussten auch ein bisschen dafür zahlen, 4 Euro oder so hin und 4 Euro zurück. So war schon viel eigentlich für die Verhältnisse da. Na, dafür hatten wir quasi auch unseren Butler, der ist einfach mitgekommen ins Puppentheater. Okay, wollte sie es wahrscheinlich auch selber mal gucken. Und dann haben die uns mit dem Taxi zum Restaurant gefahren. Der hat mir extra noch gewartet da. Und er ist dann mit ins Restaurant reingegangen und hat uns dann noch alles über die Kultur erklärt und so und alles. Und
aber es war zum Glück nicht so ein hierarchisches Verhältnis, weil du jetzt immer Butler sagst. Also es war irgendwie freundschaftlich eigentlich
mit dem, oder? Ja, der war super. Weiß ich nicht, der war einfach nur mega sympathisch irgendwie. Es war einfach cool. Irgendwie haben wir dem noch ein bisschen unseren Bier da abgegeben und so. Und dann hatten wir eine lustige Runde und. Ich habe ihn halt gefragt, wie man sich die Musik anhören kann, die da hören. Diese traditionelle, weil es einfach nur Krach ist. Und er meinte, er möchte gerne dazu tanzen, wenn er das hört. Irgendwie. Für mich klang das einfach so wie, oh mein Gott, wann hören die auf, irgendwie diese Instrumente zu vergewaltigen. Irgendwie. Aber
was war das für Musik? Und in welchem Kontext war das?
Das war so ein Marionettenspiel. Die haben da irgendwie viele Marionettenspiele in Myanmar. Das ist auch irgendwie ein bisschen bekannt. Wir sind halt in eins gegangen, was ein bisschen mehr, eigentlich mehr touristisch war. Also es war ein bisschen softer, weil wir haben halt gehört, die richtigen Puppenspiele sind auch ein bisschen dafür, um politischen Konsens zu vermitteln und so mit Puppen. Und gehen dann auch echt ein bisschen in die Morgenstunden. Und wir hatten halt so ein Soft-Marionettenspiel, was nur irgendwie eine Stunde ging.
Marionettenspiel.
Auch mit Erläuterungen dann auf Englisch zwischendurch, damit wir auch wissen, worum es geht und warum da jetzt gerade ein Pferd wild rumhampelt, was das für eine Bedeutung hat.
Ja, das war aber auch witzig, weil da irgendwie so ein Typ dann als Obermarionetten-King gehypt wurde. Und irgendwie war das irgendwie jetzt, sag ich mal, nicht so professionell, wie man es erwartet hätte irgendwie. Weil irgendwie hatten wir mal eine Szene, wo einfach nur ein Pferd irgendwie rumgehüpft ist und dann dachten wir so, hä? Okay, das ist eigentlich nur an den Seilen so hin und her geschwungen worden, ne? Und das ist irgendwie witzig, auch meine Schlange.
Also wir hätten uns fast auch beworben.
Ja, ja.
Als Marionettenspieler.
Genau.
Ja, okay.
Nein.
Nein, also der hat das ja schon ein bisschen drauf, aber es war jetzt irgendwie so, wenn man in Deutschland so ein Ding reingeht, dann ist immer alles so unglaublich perfektioniert. Und da war es halt irgendwie so, Naja, Pi mal Daumen irgendwie so.
Wie alles andere.
Ja, ja. Aber irgendwie sympathisch, also.
Ja, also es war trotzdem richtig toll, fand ich. Mhm. Schön, das mal gesehen zu haben.
Mhm. Auch wenn es nur soft war.
Ja. Ja, Hardcore wollten wir uns nicht antun.
Was wäre das gewesen?
Bis morgens um 4 Uhr oder so.
Okay.
Und dann, ja, die ganze Zeit im Puppentheater ist schon ein bisschen krass, aber wenn man so verwöhnt ist mit anderen Entertainment-Sachen, kann es langweilig oder anstrengend werden. Und außerdem versteht man die Musik als Westlicher überhaupt gar nicht.
In welcher Hinsicht?
Weil man da überhaupt keine Struktur erkennt. Irgendwie so total. Irgendwie klingt das so, als würdest du einen Song machen, der auf einmal irgendwie so für 2 Sekunden Refrain wechselt, aber dann irgendwie auf einmal wieder ein Verse ist und dann irgendwie alles so durcheinander und du...
Free Jazz.
Ja, nee, noch schlimmer. Free Jazz hat ja so einen richtigen Rhythmus irgendwie auch und so. Okay, es hat auch
eigentlich einen Rhythmus, so ein bisschen so, als hätte jeder Musiker Kopfhörer auf, die ihn völlig abschirmen von der Außenwelt und trotzdem spielen alle zusammen oder gegeneinander, wenn man so möchte, oder?
Okay.
Das ist irgendwie witzig. Noch lustige Instrumente. Das eine klang wie so eine Nasenflöte oder so.
Da merkt man dann schon irgendwie, dass die westliche Kultur da noch nicht so irgendwie komplett da drin ist und die assimiliert hat.
Nee. Wobei die Musik im Radio schon echt immer so mega Popmusik war, ne?
Echt?
So westliche.
Ja, das hören die auch gerne, aber... Ja.
Dann sehr schnulzig.
Was meinte unsere Begleitung zu der westlichen Musik? Da steht der Rhythmus im Vordergrund. Und bei der traditionellen Musik mehr so die Bedeutung, die dahinter steckt.
Ja.
Ja. Über die Probleme im alltäglichen Leben oder so. Mhm. Er meint, das würde ihn mehr berühren und dazu würde er tanzen wollen.
Ja. Stimmt. Das Herz steht da im Vordergrund, meint er irgendwie, ne?
Und was sind die Probleme im alltäglichen Leben?
Also die Burmesen haben ja noch richtige Probleme. Mhm. Es ist irgendwie auch so interessant, so dass deswegen das Land irgendwie spannend. Die haben ja noch diese Frau, wie heißt sie nochmal?
Welche Frau?
Ja, die,
ach so, Aung San Suu Kyi.
Die Frau, genau. Ja. Mhm. Die da auch irgendwie für Rechte kämpft und dann auch irgendwie mit Hausarrest dann bestraft wurde und die haben halt echt noch so richtige Probleme, zum Beispiel, dass irgendwie den Leuten dauernd Häuser genommen werden. Das war auch in Yangon so. Da war eine Demonstration. Nee, Yangon war das. Da war eine Demonstration dagegen, weil die irgendwie wieder die Regierung irgendwelche Häuser einfach wegnimmt, ersatzlos. Mhm. In Bagan haben die dann, glaube ich, zumindest irgendwie, wollten die von den Tempelanlagen an ihre Häuser, haben die auch einfach mal alle weggescheucht und dann irgendwie ein neues Dorf gegründet.
Okay.
Oder, nach das ist. Richtig geil. Also irgendwie so ein, gab es mal so einen Staatspräsidenten, der war irgendwie so, der war auch krass drauf. Die sind ja traditionell in der Numerologie bewandert oder interessieren sich dafür und für Astrologie. Also deren Entscheidungen werden sehr viel mit Sterne angucken und mit irgendwelchen Nummern Sachen da entschieden. Und einmal war es so, es hat auch ein bisschen Grund mit Schwarzmarkt und so, wurde gesagt. Das war der rationale Grund, aber jedenfalls, er hatte einfach mal gesagt, oh, die 100 Schatzscheine und die 20 Schatzscheine, die finde ich kacke. Jetzt machen wir die, was hat er immer gesagt? 60 und...
War es nicht 90 und 45?
90 und 45.
Weil seine Lieblingszahl 9 war oder seine Glückszahl?
9 und das durch 9 teilbar ist halt. Und,
oh, okay.
Und dann wurden einfach mal irgendwie so über 50%, nee, ich glaube sogar 80% des Volkseigentums einfach mal komplett entwertet. Einfach so. Ja,
weil die das nicht eintauschen konnten. Ne?
Ist einfach so, als würde hier irgendwie jemand sagen, ja, nee, 10-Euro-Schein ist jetzt irgendwie, machen wir jetzt 8-Euro-Schein raus. Und 10-Euro-Schein ist jetzt einfach wertlos, zack. So war es dann halt da so. Und solche Dinge laufen da halt in Myanmar und... Mhm. Das ist unvorstellbar eigentlich.
Was haben die denn im Moment für eine Staatsform eigentlich?
Offiziell ist das eine Demokratie.
Okay. Ja, aber, ob wir das so bezeichnen. Demokratur.
Würden. Ja.
Das ist irgendwie nicht richtig Demokratie. Irgendwie die Wahlen waren auch irgendwie nicht frei, irgendwie richtig oder so. Und auch manipuliert, stark manipuliert. Und ja, wahrscheinlich hätte diese Frau gewonnen.
Aung San Suu Kyi.
Ah ja, genau. Ja, also man, mit denen, die wir gesprochen hatten, die waren halt eher für sie. Die meisten Burmesen irgendwie auch irgendwie Leute mit militärischer Vergangenheit irgendwie nicht so sympathisieren, irgendwie, haben wir gehört. Und weil sie halt irgendwie Herz hatte und so, meinten die und so. Eine meinte zu uns, die Leute müssen nicht schlau sein oder so oder viel wissen oder so, sie sollen einfach nur Herz haben, die in die Politik gehen und so. Das ist irgendwie auch eine coole Aussage. Ja. Und der andere, der jetzt in der Regierung ist, ist halt irgendwie stark oder eng verzweigt mit Militär irgendwie.
Ex-General
ich, ne? Sogar. Und naja.
Also der steht dem Volk nicht so nah wie dem Militär.
Deswegen ist dann ja gerne genommen, wenn man nicht mehr offiziell eine Militärdiktatur sein will.
Genau.
Aber naja, er öffnet halt ein bisschen die Grenzen und so. Also die Leute sind gerade eher positiv gestimmt. Aber haben natürlich auch Angst, weil auch zum Beispiel in Bagan in den Touristengebieten war es einmal so, dass die einfach mal komplett den Tourismus da verboten haben.
Okay.
Wie es zum Beispiel 2 oder 3 Monate vor unserer Reise in Mandalay war. Da hätten wir gar nicht hinreisen können.
Okay. Naja, da gab es eine Ausgangssperre abends. Ach, ne? Man durfte ab 10
Aber war da nicht auch mal verboten?
So. Nee, ich glaube nicht.
Nicht? Ach so.
Aber ja, wegen der Konflikte durfte man
ja, ab 10 nicht mehr raus. Ach so, okay. Aber jedenfalls, dann haben wir einfach mal für Tourismus gesperrt und die leben natürlich vom Tourismus. Und vor sowas haben die dann natürlich Angst, dass sie dann wieder irgendwie 2 Jahre trocken gelegt werden, weil das in Bagan leben die Leute auch einfach nur von Tourismus. Da gibt es irgendwie nichts anderes. Irgendwie. Wofür man da leben sollte. Irgendwie außer dafür, dass Leute sich die Tempel angucken wollen und dann die Leute da die Kokosnüsse und Wasser und Souvenirs und Bilder und alles kaufen. Da. Ja. Also Bilder gibt es da 10 Millionen zu kaufen.
Mhm. Und selbst die Leute, die da Landwirtschaft betreiben, die machen das eigentlich hauptsächlich, damit die Touristen kommen und sich das angucken, wie sie da Landwirtschaft betreiben. Mhm. Und ich glaube, ja, und dann verkaufen sie auch Kleinigkeiten.
Habt ihr irgendwas mitgenommen an Souvenirs?
Ja, Schalen und so diese typischen birmanischen Schirme, die es gibt, die so mit Lackfarbe bemalt werden.
Dann ein cooles Poster, wo draufsteht, was man nicht essen darf.
Sehr genau, da gibt es so bestimmte Kombinationen. Ja. Meine Lieblingskombination ist, man darf nicht Rhinoceros mit Fisch zusammen essen. Sonst stirbt dann man.
Ja. Und das ist dann alles so traditionellen oder aberglaubetechnischen Gründen nicht zusammen essen darf. Und nicht, die man nicht zusammen essen darf, weil sie dann giftig sind.
Ja.
Genau. Das ist sehr detailreich aufgelistet, welche Kombination zu Erbrechen, Durchfall und dem sofortigen Tod
führen. Ja. Irgendwie, das ist so witzig irgendwie.
Sind die Leute denn abergläubisch da?
Ja,
doch schon. Also manche, also die meisten glauben ja eben an Buddha, aber viele auch an die sogenannten Nats, das sind so Geister.
Okay.
Und dann gibt es für alles Mögliche gibt es dann Geister, unter anderem auch für die Wälder. Das heißt, wenn man im Wald einen Baum abholzt, dann muss man sich gut stimmen mit diesen Baumnats, die in den Bäumen leben und sollte denen dann auch was opfern und von diesem Baum einen Ast abtrennen, den man im Wald liegen lässt, wo dann dieser Geist weiterhausen kann. Also da sind die schon ganz schön abergläubisch. Und jedes Dorf hat so ein eigenes Natthäuschen, so ein Geisterhäuschen, wo dann auch Gaben hingebracht werden, um sich gut mit den Geistern zu stellen.
Bei manchen Sachen sind sie auch irgendwie besonders streng, sage ich mal. Irgendwie auch so, dass der Kopf besonders, na okay, haben wir ja teilweise anders gesehen, ne? Aber eigentlich sagt man, dass der Kopf besonders heilig ist und es ist halt irgendwie da schon ein Problem, wenn du irgendwie über den Kopf von einem Burmesen irgendwie deine Tasche ins Gepäckfach packst.
Okay.
Das ist schon unhöflich oder irgendwie irgendwas über deinen Kopf machst. Du darfst sie auch nicht an den Kopf berühren, Erwachsene oder Kinder auch nicht am besten. Wobei die es untereinander vielleicht ab und zu auch mal gemacht haben. Aber die Füße sind total
tabu.
Und du darfst nur vor Buddha betest oder wie auch immer, dass du bloß nicht die Füße auf Buddha richten, sonst kommt in Thailand kam dann so ein Wärter und hat dann hier Füße in andere Richtungen und so. Und das ist ja irgendwie schon witzig. Also ein bisschen strenger. Ja, besonders die Thais. Ja, auch in Bezug auf
aber
den König.
Aber mit Plastikpistolen darf man schießen in den Tempeln, das ist kein Problem. Also ja, da werden Kinder nicht zurechtgewiesen.
Ja, bloß nicht irgendwie...
Ja gut, das passt dann zu den LED-Lauflichtern.
Ja, genau.
Bloß nicht Knie zeigen und Schuhe ausziehen. Aber mit Plastik Waffen kann man da rumlaufen und ja. irgendwie Krieg spielen, das ist okay. Oder mit einer Pfeife rumträllern oder was auch immer.
Auf Lärm stehen die sowieso. Ja. Ne? Auch, es gibt ja überall so Glocken auch in den Tempeln, die dann jeder anschlagen darf. Und
das wird gern genutzt.
Ja. Genau, die Mönche schlagen morgens um 5 pünktlich zum Meditieren ihre Klangschalen ja. an und alles, was dann...
Oder wenn man
Klangschalen habt ihr jetzt hoffentlich auch.
Ja.
Nee, ja, haben wir auch nicht. Nirgendwo zum Verkauf gesehen.
Nee, leider. Doch, oder? Einmal, also einmal habe ich es gesehen.
Hätte jetzt ja erwartet, dass du ein paar davon mitbringst.
Ach so, nee, leider nicht. Oh Mann.
Ja, müssen wir wohl nochmal dahin. Hier ja. gibt's ja keine.
Nee.
Na, würdet ihr nochmal hinfahren?
Auf jeden Fall. Also nach Thailand glaube ich nicht unbedingt nochmal, außer in das Baumhaus, da würde ich gerne nochmal.
Haben wir schon fest eingeplant.
Okay, ja. Aber Myanmar, habt ihr das Gefühl, habt ihr auch noch nicht genug gesehen?
Nee.
Gibt's bestimmt noch den einen oder anderen schönen Ort.
Ich würde doch gerne mal so eine Wanderung machen. Irgendwie, das war mit eins der coolsten Dinge, irgendwie, weil man so einfach mal so hautnah drin steckte und ja. Es ist halt irgendwie komplett anderes Leben gewesen, als wir das kennen. Das ist immer das Gefühl, es ist, über 100 Jahre sind die uns zurück oder so. Und aber irgendwie war das extrem angenehm, einfach mal kein künstliches Licht um sich zu haben. Okay, man kennt es vom Campen ab und zu, ne? Aber,
ja, klar.
Aber kein Strom, kein Netz und dann einfach mal, dass die Leute trotzdem irgendwie so klarkommen und auch irgendwie glücklich wirkten oder so. Es war halt irgendwie mehr so, ja, irgendwie ein bisschen anderes Leben. Und das war echt mal spannend, das zu sehen.
Ich fand das voll befreiend, dass da nicht diese permanente Reizüberflutung war wie hier. Also ich finde, hier ist man permanent im Multitasking-Modus. Irgendwo klingelt das Telefon, da sind Werbetafeln, was weiß ich nicht was. Und ich, also bei mir hat sich das richtig so auf die Psyche ausgewirkt, so weit ab vom Schuss zu sein, wo nicht das nur auf einen einprasselt von... Ja. Überall.
Dann war das Laufen irgendwie mega meditativ und dann die Leute zu sehen und so. Das und ein bisschen mit denen in Kontakt zu kommen. Das war
so die ersten Tage komisch, aber dann merkt man tatsächlich, dass man irgendwie ruhiger wird. Ne?
Ja, irgendwie schon.
Das hatte ich ja schon in meinem letzten Urlaub auf einer Nordseeinsel, wo wir wirklich nur auf dem Campingplatz fern von allem waren. Und das ist ja nicht zu vergleichen, aber trotzdem merkt man ja da schon, dass man dann irgendwann tatsächlich mal abschaltet. Ne?
Das stimmt.
Ja, das hat bei mir auch mega lange gedauert und ich muss irgendwie über jeden Scheiß nachdenken und hole ich mir jetzt ein MacBook und welches MacBook hole ich mir und wie klasse ich mir den Scheiß. Und
läuft in Myanmar rum und denkt über MacBooks nach.
Ja, ist so. Aber es ist mir dann irgendwann wirklich bewusst geworden, wie schlimm das ist irgendwie. Also, man ist ja irgendwie so süchtig nach Internet und nach elektronisch, also ich zumindest, nach elektronischen Dingen und dann war das echt mal befreiend, so zu merken, so
wie nichtig das eigentlich ist.
Wie was?
Wie nichtig das
eigentlich ist. Ja, du brauchst es nicht.
Und wie schön das ohne ist.
Wie schön das ohne ist, aber dann merkst du auch mal irgendwie, es gibt auch irgendwie andere Probleme. Ja. Irgendwie so. Ja, das war irgendwie dann echt mal mega befreiend. Ja.
Apropos, wie schön das ohne ist, was habt ihr am meisten vermisst?
Käsebrot habe ich voll vermisst.
Ja, so richtige Brötchen.
Also so allgemein Milchprodukte.
Und ein gutes Frühstück irgendwie. Also okay, abends hatten wir ein gutes Frühstück, sogar Buffet.
Hast du gerade gesagt, abends hatten wir ein gutes Frühstück?
Ja, nein, Quatsch.
Ab und zu hast du, glaube ich, etwas verkürzt.
Ja. Also. aber meistens gab es irgendwie nur zwei Toast. Mit Butter und Marmelade. Und dann irgendwie gab es jeden Tag eigentlich Ei irgendwie, ne? Irgendwie scrambled oder...
Also Ei habe ich nicht vermisst.
Nee, Ei auch nicht, nee, aber... Und so deutsches Essen so richtig schön deftig. Und reichlich, weil oft war es auch irgendwie wenig.
Ja.
Seit ich aus Asien zurück bin, habe ich auch irgendwie Heißhungerattacken irgendwie. Und die erste Phase danach habe ich dann noch... ich weiß es nicht. Bin ich irgendwie... Du hast ein bisschen abgenommen, ne?
Ja, ich glaube 3 Kilo.
Ui.
Aber so danach habe ich dann erstmal so, ich esse ja sonst immer nur 2 Brötchen, dann habe ich jetzt irgendwie so 3 bis 4 Brötchen gegessen irgendwie und...
Das ist ordentlich was und, nachzuholen.
Ja, und irgendwie, heute habe ich Mittag gegessen und dann habe ich Bier abgeholt vom Bahnhof und dann hatte ich schon wieder mega Hunger. Muss ich mir erst so eine Mini-Pizza, irgendwie so eine kleine Pizza von so einem Stand holen und die essen, weil ich so einen Heißhunger hatte und ich hoffe, es bleibt jetzt nicht so, sonst wäre ich echt irgendwie noch dick, aber ja, irgendwie das habe ich vermisst, das Essen. Die kühle Luft irgendwie und dieses saubere, so dieses man setzt sich an den Schreibtisch und es ist irgendwie so kein Insekt, was einen stechen will und irgendwie kein Schmutz und nicht so viel Lärm, sondern irgendwie so Komfort irgendwie. Guter Sitzplatz, irgendwie Teppich und so. Und ja, dieser ganze Komfortkram, so, es ist echt schon ziemlich edel, wie wir es in Deutschland haben. Also,
gut, aber erkaufen wir uns halt mit der permanenten Reizüberflutung.
Ne? Ja, richtig.
Das ist wahrscheinlich das, kann man das eine nicht ohne das andere haben.
Ja, da hast du recht. Irgendwie ist es echt so. Naja, in Städten hatte ich auch dauernd Reizüberflutung. Also Bangkok ist noch schlimmer.
Ja,
da würde ich an Reizüberflutung sterben. Weil diese Stadt ist auch einfach so, so unglaublich busy.
Weißt du, wie groß Bangkok ist?
8 Millionen.
Okay.
Einwohner.
Schon ordentlich.
Ja, und es ist so dicht bebaut irgendwie und einfach nicht grün. Also so irgendwie ein Baum pro 1 Kilometer gefühlt. Und ich habe noch nie so einen Gestank teilweise erlebt irgendwie, weil die Kanalisation so dermaßen überstrapaziert wird durch die ganzen Millionen Menschen.
Es hieß dann an anderen Orten schon immer, hier riecht's nach Bangkok. So hatte sich das eingebrannt ins Gedächtnis.
Aber es roch eigentlich nie. Es roch eigentlich nie so stark wie nach Bangkok. Das war das wirklich ungelogen. Das war der krasseste Geruch, den ich bis jetzt meiner Nase hatte. Also,
okay.
Naja, will ich nicht näher beschreiben. Okay, es roch nach Ei. Ziemlich doll. Eigentlich.
Ja, ne?
Ja, es roch sehr nach Ei. Und, naja. Aber, und es war laut und.
Also Bangkok nicht nochmal.
Nee, ehrlich gesagt, für mich nicht. Ich bin aber auch nicht so ein Großstadtmensch irgendwie. Ich leide sowieso ziemlich oft an Reizüberflutung irgendwie. Und ja, also ich glaube, wir haben das vielleicht auch nicht so genutzt, wie man es nutzen soll. Mhm. Also ich glaube, so manche Aktivitäten sind auch richtig cool. Ich glaube, wenn man da mal echt so wie bei Hangover mal ordentlich feiern geht, kann es auch witzig sein irgendwie. Ich glaube, das nachdem haben wir ja nicht so kennengelernt irgendwie, ne?
Nee.
Und naja, und sonst...
Aber wir wollten dann auch nicht den Jetlag so überstrapazieren, ja, sozusagen. Ja. Also uns wäre das super leicht gefallen, da feiern zu gehen, weil wir konnten ja bis nachts um 4 wach bleiben ohne Probleme.
Stimmt, deswegen sollte man da erst recht hingehen, wenn man da nur feiern will.
Ja, aber dann hast du auch von der nächsten Woche nichts mehr, glaube ich. Dann lebst du nur noch nachts und tagsüber schläfst.
Ja, ich glaube auch, ja.
Und nächste Reise schon geplant?
Ja, erstmal wollen wir vielleicht in Europa bleiben. Ja, im Kopf auf jeden Fall. Irgendwie Schweden und Norwegen will ich nochmal hin, auf jeden Fall.
Also fernab der Großstädte, wo es stinkt und laut ist und
ja,
immer, viel Müll liegt.
Irgendwann auf jeden Fall nach Australien, aber das ist halt arschteuer irgendwie. Also irgendwie nicht finanzierbar eigentlich. Das heißt, wir wollen dann nur irgendwie 2 Wochen bleiben oder eine Woche bleiben oder so. Und dann lohnt sich's ja nicht mit dem Flug und so. Und sonst irgendwann mal Kanada...
Ne. Und nochmal Myanmar.
Ja, Myanmar.
Okay, ist also noch viel zu tun.
Jo.
Auf der Liste.
Ich denke schon. Ja, wir müssen das ja irgendwie. Ja.
Aber das Reisefieber hat uns abhaken. Gepackt, oder?
Ich denke schon, ja.
Schön.
Mhm.
Okay. Ja. Dann werde ich mir nach der nächsten Reise auch wieder berichten lassen. Und jetzt bedanke ich mich, dass ihr da wart.
Jo.
Danke auch.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.